Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und man hatte totgesagt, leben länger, man hat uns schon abgeschrieben. Ich hatte eh keinen Bock mehr auf den Profisport, weil ohne Enrico Moax macht es keinen Spaß. Und aber am Ende ist doch der bärige Chris aus seinem Winterschlaf aufgewacht, hat mich drangsaliert und beschimpft, solange bis ich gesagt habe, na gut. Und deswegen sind wir wieder da. Ja. Guten Tag, Chris.
Hi Christian, ja, ich muss mich jetzt auch in der letzten Zeit so ein bisschen strecken. Es ist doch jetzt ein bisschen eine Zeit vergangen, seitdem wir das letzte Mal auf Sendung waren. Es liegt jetzt nicht dran, dass wenig passiert ist, sondern einfach, ich glaube, dass wir alle mal eine Pause gebraucht haben. Das letzte Jahr war recht intensiv, die letzten Jahre waren recht intensiv. Die Pause haben wir uns jetzt einfach mal gegönnt. Ja, und jetzt geht's wieder los und ich denke, wir freuen uns beide drauf, oder?
Nee, kein Bock. Ich habe keinen Bock auf Profisport.
So eine Scheiße hier.
Ja. Das Einzige, was mich diese Saison nochmal so ein bisschen Interesse hat, dass endlich der Valverde weg ist. Ne, dann habe ich endlich Ruhe von dem und dann ist es auch gut.
Naja. Der hat ja noch Vertrag bis 2017, also er wird dir wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch erhalten.
Aber dann ist wenigstens der andere Spanackel Spanier weg, der Contador hoffentlich. Dann kann ich schon wieder alles ein bisschen besser ertragen als bisher. Bevor die Frage kommt, Thomas ist weiterhin mit an Bord.
Richtig, genau.
Er kann nur einfach heute nicht.
Genau.
Und was wir auch geplant haben schon so ein bisschen, da der Thomas ja auch eigentlich so ein bisschen mehr von der, wie sagt man da, schreibenden Zunft kommt, werden wir möglicherweise auch vielleicht so ein bisschen den Velohorn auch verschriftlichen und wir werden ihm so eine Seite einrichten, wo er vielleicht auch mal zwischendurch Kommentare zum aktuellen Renngeschehen
genau, geben kann. Also
das nur vielleicht als kleine...
Einfach so nach dem Motto, nicht immer 2-3 Wochen vielleicht warten, sondern aktuelle Dinge dann auch mal sofort rein zur Diskussion stellen. Und je nachdem, wie heiß dann diskutiert wird, kann man das ja dann dennoch nochmal in einer Audiofolge nochmal besprechen, das Ganze.
Ja, klar, das soll ja auch zum Dienen, um einen Input zu bekommen. Weil, um es vielleicht den Race-Hörern auch so ein bisschen... Wir versuchen es zumindest einmal im Monat, den Race zu machen. Und natürlich bei Gelegenheiten, die sich bieten, öfter... Und aber der einmal im Monat Termin sollte jetzt eigentlich fix sein. Und das hoffen wir, dass wir das hinkriegen. Und fangen wir jetzt mal an. Also du, ernsthaft, ich habe so wenig mitbekommen, du musst mir wirklich vielleicht, wir haben jetzt den 15. März, zweieinhalb Monate sind sozusagen das Jahr ins Land gezogen. Und du musst mir vieles erklären oder einfach mitteilen oder... Oder wie soll man sagen, unterjubeln?
Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mit so einem Schnelldurchlauf einfach mal an. Was ist jetzt bis jetzt passiert, dass wir uns da in die Gegenwart einfach mal reinreden? Einfach, dass wir es mal ganz kurz abgehandelt haben. Ja, erstes World Tour Rennen der Saison ist jetzt auch schon wieder 2 Monate Geschichte. Die Tour Down Under geht ja regelmäßig in Australien los und ja, man möchte schon fast sagen, wie vielleicht zu erwarten, oder er war zumindest Mitfavorit, Simon Gerrans hat das Ding abgeschossen.
Wie oft, hat er nicht schon mal gewonnen?
Es ist der vierte Sieg gewesen, glaube ich, vor 10 Jahren etwa das erste Mal triumphiert, hat zumindest 2012, daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern, war er auch der Sieger jetzt dieses Jahr erneut. Und
lass mich mal kurz nachdenken, ich glaube es war 6, 12, 14 und 16.
Das kann sehr gut möglich sein.
Als wenn ich das wüsste, ich habe es auch offen.
Naja, 2012 erinnere ich mich natürlich dran. Das war das erste Rennen damals, die Tour Down Under, nach dem Comeback von Valverde und den Kampf von Gerrans gegen Valverde am Willunger Hill. Valverde Tränen überströmt, ob des Glückes seines Sieges und Gerrans dann in der gleichen Sekunde, aber mit, meine ich, den besseren Platzierungen am Ende vorne.
Aber ansonsten, wie immer, wie jedes Jahr, ne? Genauso wie diese Rennen, die wir jetzt übergehen, Dubai-Tour, Katar-Tour und so weiter, ist es jetzt ein...
Naja, zumindest Rennen, bei denen Marcel Kittel zu glänzen weiß. Also vielleicht sollten wir da nochmal...
Ja, über Thema Kittel können wir am Ende... Ich glaube, der stand hier nochmal irgendwo auf dem Ablaufplan.
Ja. Ja, und man kann eigentlich schön überleiten. Also der Gerrans von Australien, das ist so ein Stück weit der Valverde aus Andalusien. Zum vierten Mal jetzt schon die Andalusien-Rundfahrt gewonnen, zum vierten Mal in den letzten 5 Jahren. Und das wirklich in beeindruckender Manier. Also ich hab nicht mehr dran geglaubt. Letzte Etappe, Bergankunft, Valverde setzt sich, ich meine, so 7 Kilometer vom Ziel ab, lässt alles stehen und gewinnt das Ding. Also sehr beeindruckend.
Aber man muss auch sagen, in einem Rennen, wo die auf dem Gesamtklassement auf dem Treppchen Bauke Mollema steht, wie hoch kann man das einschätzen?
Naja, gut, anders.
Jetzt,
anders ist gut. Ich habe ja mit Bauke meinen Frieden geschlossen bei der Dauphiné letztes Jahr. Und auf der anderen Seite, ja, immerhin, ein TJ van Garderen ist 20 Sekunden vor Valverde in die Abschlussetappe reingegangen. Das muss man auch erstmal, aufholen. Ne? Also war jetzt ja nicht nur Laufkundschaft unterwegs.
Nee, Rafael Majka von Tinkoff, Kreuziger von Tinkoff noch dabei. Wen haben wir denn noch? Überraschenderweise im Vergleich zu sonst im ganzen Frühjahr Team Sky nur mit Mikel Nieve auf Platz 10. Die sich ja sonst, zumindest bisher, auch nicht unbedingt dadurch ausgezeichnet haben, nur schlechte Ergebnisse einzufahren.
Also Wouter Poels war dabei, der wenige Tage zuvor die Valencia-Rundfahrt gewonnen hatte, von dem man auch einiges erwarten konnte. Aber du hast recht, was die Rundfahrten angeht, bis zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht ganz so überragend wie vielleicht gewohnt, liegt aber auch daran, und Froome ist noch nicht wirklich so viel gefahren. Der hat eher das Hauptaugenmerk auf die späteren Rennen gerichtet. Mikel Landa hat man noch gar nicht gesehen, von dem man sich viel erwartet. Leopold König noch nicht wirklich aufgetaucht. Also da sind auch einige heiße Eisen noch gar nicht wirklich ins Renngeschehen eingestiegen.
Wie ich eben schon sagte, die Rennen, ich sag mal so im arabischen Raum lassen wir jetzt mal außen vor, weil wir einfach so viel haben, was wir aufholen möchten. Strade Bianchi.
Ja, und ich denke, da sind wir beide gehören wir beide zu den absolut größten Fans dieses Rennens. Also es ist wirklich jedes Jahr beeindruckend, die Bilder, die man da geliefert bekommt, über die weißen Pisten mit Naturstraße. Unglaublich schön anzuschauen. Und ja, ein Cancellara, der nach einem Etappensieg auf Mallorca auch bei der Strade Bianche gezeigt hat, ja, dass er das Rennen noch kann. Er hat es ja vor einigen Jahren schon zweimal gewonnen und dieses Mal hat er jetzt auch keinen geringeren geschlagen als Peter Sagan, ein Vorjahressieger Stanek Stiva. Und Van Avermaet hat er ein paar Kilometer vom Ziel mit der Gruppe schon abhängen können. Also ganz starker Auftritt.
Wo du ihn gerade erwähnst, möchte ich einen kleinen Einschub bringen, der gar nicht im Ablaufplan steht. Vorab kann schon natürlich super. Also ich habe mich echt gefreut. Es gehen ja die Gerüchte rum, oder es ist ein Gerücht, oder es ist schon offiziell, dass es seine letzte Saison ist. Also
ich denke, da geht er ganz offensiv mit hausieren. Es wird seine letzte Saison sein. Und vielleicht ist das auch was ihn befreit. Also zumindest, wenn man die bisherigen Ergebnisse sich anschaut. Kanche Lara in der Form, in der man ihn jetzt sehr, sehr lange schon nicht mehr gesehen hat. Hoffentlich kann er es halten.
Andere sagen, jetzt ist er völlig frei von jedem Skrupel und kann noch mal raushauen, weil wenn er jetzt gesperrt wird, ist dann auch wurscht.
Ah, ja gut, aber sagt man, so das, mit einer Sperre dann aufzuhören, ich glaube, da bleibt dann viel, viel Negatives haften.
Glaube ich auch nicht, vor allen Dingen bei jemandem, der seine ganze Karriere über nicht einmal gesperrt war, oder? Nee, er hat ja bis jetzt sozusagen eine weiße Weste im Vergleich zu anderen. Das muss man ja vielleicht auch mal so sagen. Ja, also ich unterstreiche das, was du sagst. Die Zieleinfahrt auf dem Platz in Siena ist, finde ich wirklich, eigentlich könnte man sie noch schöner machen, wenn man den Platz selber kennt und vor Ort mal war. Aber das so in diese Stadt reinfahren und dort, das ist schon was Besonderes. Also, und ich kann auch, ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, aber ich kann jedem nur empfehlen, mal in dieser Gegend selber Fahrrad zu fahren, weil das ist wirklich traumhaft.
Ist da nicht in der Gegend da dann auch die Prosecco-Tour? Ist das die Ecke oder ganz woanders?
Nein.
Ich dachte, du hättest das mal miteinander verknüpft und deshalb kennst du die Gegend.
Habe ich auch. Das ist gar nicht so falsch, aber andererseits natürlich kompletter Unsinn. Es war ein Urlaub, aber den Urlaub haben wir an verschiedenen Standorten verbracht. Die Prosecco-Tour ist in der Gegend von Val d'Ubiadene, auch Venetien genannt. Und Venetien ist wohl in der Nähe von welcher Stadt?
Natürlich, also viel zu einfach für mich, Venedig, auch ein Bereich, eine Gegend, in der ich im Mai auch mal zugange sein werde. Von daher können wir da ja auch nochmal drüber sprechen, was denn da so sehenswert ist, also würde ich mich drüber freuen.
Ich war nur, ehrlich gesagt, ich glaube, wir sind samstags angereist in Val d'Ubiadene, Unterlagen abgeholt, Sonntag das Rennen gefahren, Montag wieder weg. Also da kann ich nicht so wirklich viel zu sagen. Wir waren in San Gimignano, falls dir das was sagt. Das ist so mit Toskana-Gegend. Und dort bin ich halt auch durch die Gegend gefahren und das ist wirklich traumhaft. Also jeder, der Fahrrad fährt. Ich finde es immer ein bisschen albern, weil alle loben immer die Toskana und ich bin ja eigentlich ein Freund davon, erstmal nicht so uneingeschränktes Lob von allen zu übernehmen. Aber da habe ich mich, ich habe da einen der schönsten Tage auf dem Fahrrad verbracht überhaupt. Aber um jetzt dann den Bogen noch über die Toskana, Mode, Modebewusstsein und den Strade Bianchi zu Peter Sagan zu schlagen. Was sagst du denn zu dem Peter Sagan-Skandal?
Der Peter Sagan-Skandal? Ja, da weiß ich jetzt im ersten Moment gar nicht, auf was du jetzt genau hinaus willst. Deshalb,
wo ist der Thomas? Der hätte es gewusst. Ich brauche hier kompetente Leute. Sonst, wie soll man mir erklären, was los ist im Profisport, wenn ich mehr weiß als die Leute?
Ja, muss ich nicht.
So funktioniert es nicht.
Ja, auf
was spielt. Ich warte jetzt einfach mal auf den Chat, ob da mir vielleicht jemand was sagen kann. Weil das geht ja so nicht. Also, Peter Sagan ist ja im Moment Weltmeister. Ich habe heute noch ein Zitat gelesen von Nicholas Roach, der sich dazu geäußert hat, der hier nun wirklich auch kein unbeschriebenes Blatt ist. Also.
Naja.
Peter Sagan.
Ja, also nach dem Winterschlaf ist es natürlich dann. Ach, okay, vielleicht.
Ja, danke.
Also,
Live-Hörer wissen.
Dass er wohl seine Beine nicht rasiert hat.
Ja, natürlich.
Ja gut, es gibt jetzt viele Menschen, die darauf schwören, die Beine zu rasieren, aus diversen verschiedenen Gründen. Es gibt genauso viele, jetzt vor allem dann natürlich im Jedermann-Bereich, die sagen, nee, brauche ich nicht. Im Profibereich sicherlich was ihn von seinen Kollegen unterscheidet. Und wenn ich mir so seine Ergebnisse diese Saison bis jetzt angucke, kann es sein, dass da das eine oder andere Herrchen ihn vielleicht auch mal einen Platz nach vorne gekostet haben könnte.
Ja, also ich meine das natürlich mit einem suffisanten Lächeln. Also es war ein großer Aufschrei und es ging durch die Presse und hier und dort und es gab Theorien und es wurden andere Fahrer gehört und so weiter. Peter Sagan im Weltmeistertrikot mit unrasierten Beinen, das geht ja gar nicht. Und Nicholas Roach hat von der Schande für das Trikot etwas zugespitzt gesprochen und dann war die Frage, warum macht er es nicht und so weiter.
Naja, er hat zumindest seinen Namen mal wieder promoted, sage ich jetzt mal. Und ja, auf der anderen Seite, ich meine, wenn man solche Probleme hat, dann sollte man ja eigentlich glücklich sein.
Ja, auf jeden Fall. Und er hat ja jetzt bei Tirreno Adriatico an dem einen Tag, wo die Etappe ist, die ausgefallen ist, gesagt, so, jetzt habe ich dann auch endlich Zeit, mir die Beine zu rasieren. Also, komischsten Theorien. Aber fiel mir nur gerade ein, wenn wir ihn schon mal ansprechen und wenn wir ihn dabei Strade Bianchi schon mal im Gespräch haben. Ich muss ja auch ein bisschen für den Gossip hier in der Sendung sorgen, wenn ich schon nichts anderes beitragen kann.
Genau. Ein anderes Rennen, das jetzt auch schon gelaufen ist und das immer so als die erste Bewerbungsprobe wirklich für die Klassikerfahrer jetzt gilt, ist der Umloped Newsblatt, da treffen die ganz großen Fahrer so das erste Mal wirklich aufeinander. Es war wie die letzten Jahre auch ein ganz stark besetztes Rennen und da waren wieder die ganz großen Fahrer, waren wirklich wieder vorne dabei, unter anderem auch ein Peter Sagan, Greg van Avermaet war mit dabei, ein Benoot war mit dabei, der letztes Jahr schon eine verdammt starke Debütsaison gefahren ist, Luke Rowe von Sky war mit dabei. Die haben sich als Gruppe sehr, sehr früh gelöst, ich meine schon so 50, 60 Kilometer vom Ziel, haben da das Team Ethics Quickstep da ganz schön bloßgestellt, sage ich mal, die ja eigentlich immer bei solchen Rennen zu den Mitfavoriten gehören, sich auch letztes Jahr schon ganz schön blamiert haben gegen Ian Stannard. Und ja, am Ende, alle haben vorne mitgearbeitet, Van Avermaet wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger als Peter Sagan und die Körner haben ihm am Ende gereicht, um Sagan dann aber auch im Sprint schön stehen zu lassen. Also es war richtig, richtig stark und gerade wenn man jetzt auf die nächsten Rennen blickt, da dürfte man schon von ausgehen, dass Van Avermaet vielleicht dieses Jahr dann endlich mal so ein ganz großes Rennen auf Klassiker-Niveau abschießen kann.
Aber Sagan war einfach nicht aerodynamisch genug.
Vielleicht lag es auch daran, genau. Aber vielleicht wiegt er da alle anderen auch in Sicherheit, rasiert sich dann kurz vor Paris-Roubaix oder auch vor der Flandern-Rundfahrt und dann bringt das vielleicht nochmal die 0,5 km/h, die ihm dann zum Sieg verhelfen.
Für dich kurze Information, ich glaube, ich habe den falschen Link gesetzt. Ich gucke gerade auf das Ergebnis und dachte mir, okay, wie viel da sind es denn geworden? Also wenn du später mal auf den Link gehst in unseren Aufzeichnungen, dann kommst du vom Ergebnis von Omlatter Newsblatt von 2010. Wer hat denn 2010 da gewonnen? Ach, es ist auch noch das Juniorenrennen. Was habe ich denn da verlinkt?
Nee, keine Ahnung. Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe und das Rennen mir damals noch live angeguckt habe. Von daher, sonst wäre das vielleicht jetzt völlig in die falsche Richtung gelaufen. Aber
ja, nee, das, keine Ahnung, das hast du da reingemacht. So.
Ja, und wenn wir jetzt schon bei den Rennen sind, die jetzt so abgeschlossen sind, ja, jetzt, da muss man einen Fahrer auch mal erwähnen, für den es mich ganz besonders freut. Also ich habe ihn letztes Jahr bei der Bayern-Rundfahrt zweimal interviewen dürfen. Auch saß auch hinter ihm im Zeitfahrauto Nils Pollitt, also bei den drei Tagen von Westflandern und auch bei dem Eintagesrennen Les Amis oder Samin, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, jeweils mit Top-10-Ergebnissen bei drei Tagen von Westflandern sogar auf dem Podest. Also da scheint wirklich der Übergang von, ja, nennen wir es mal Kontinentalebene zum Profibereich gut geglückt zu sein. Also ganz stark, dass er da auch die Freiheiten bekommt, also hat mich ungemein gefreut und da bin ich mal gespannt, weil es ein Fahrertyp auch sein könnte für die nächsten Jahre, dem so Kopfsteinpflaster-Klassiker oder so schwere Eintagesrennen, wenn man jetzt mal von den Ardennen absieht, dem sowas auch liegen könnte, also robuster Fahrertyp, kommt eigentlich vom Zeitfahren, aber ich traue ihm da noch viel zu und es hat mich sehr gefreut.
Ich muss immer, ich denke, also er hat natürlich auch er lebt im optimalsten Trainingsterrain, das es überhaupt in Deutschland gibt. Das muss man ja auch dazu machen. In Köln. Ja, von der Stimmung her. Die Stimmung muss ja auch richtig sein. Ohne gute Stimmung kannst du nicht schnell Fahrrad fahren.
Ja, und er hat auch Glück gehabt, dass Karneval dieses Jahr so früh war. Dann hat er nämlich Zeit, Rennen zu fahren gehabt, weil sonst, ja, man stelle sich vor, Ende Februar Karneval, dann Nils Pollitt bei drei Tagen von Westflandern. Da wäre da wahrscheinlich eher
beim
Rosenmontagsumzug gewesen.
Das heißt nicht Rosenmontagsumzug, sondern der Zug.
Der Zug.
Ja.
Meinetwegen
auch. Nee, er wohnt wirklich hier im, also das ist sehr lustig. Das Thema haben wir im Snack des Häufigeren auch die Software Strava, wo man ja sieht, wo andere Leute auch langfahren. Und es ist wirklich so, dass unsere Trainingsstrecken, er fährt meistens ein Ründchen länger, gebe ich zu. Aber ansonsten überschneiden die sich. Also ich achte auch immer drauf, wenn mir jemand in Teamkleidung entgegenkommt, aber es sein könnte, dann würde ich ihn direkt vom Fahrrad stoßen und ein Interview machen.
Ja.
Aber bis dato hatte ich nicht das Glück oder er hatte das Glück.
Ja. Also bei mir, ja, wen ich jetzt schon zweimal gesehen habe beim Trainieren, war Dominik Nerz. Also der ist mir schon zweimal begegnet, aber eher immer in unterschiedliche Richtungen. Also er einmal bergan, ich bergab und dann das zweite Mal, ja,
und er war trotzdem schneller.
Auf ebener. Ja, das möchte ich jetzt gar nicht mal ausschließen. Also es war da noch seicht bergab, sagen wir mal so. Und dann einmal auf ebener Strecke. Klar, wenn man jetzt so jemanden mal trifft und er überholt einen von hinten, ich denke, dann wird man schon mal gucken, dass man da vielleicht mal alle Kräfte zusammennimmt und mal eine halbe Minute mal nebenan fährt und halt zwei, drei kurze Sprüche austauscht, aber ja, wird vielleicht nicht das letzte Mal gewesen sein.
Kommen wir mal zu einem etwas unschöneren Teil, den wir natürlich, wenn wir jetzt das gesamte oder das bisherige Frühjahr rekapitulieren wollen, müssen, ja, auch einfach mal nicht unerwähnt lassen. Der Unfall von John Degenkolb und Konsorten.
Genau, also es hat da ja wirklich eine ganze Trainingsgruppe erwischt. Ja, eine Autofahrerin ist da auf die falsche Spur geraten und hat dann den halben Pulk da wirklich abgeräumt. Man muss im Nachhinein froh sein, dass die Jungs den Unfall überlebt haben. Also klar, bei John Degenkolb einige Verletzungen, Finger halb abgetrennt und auch innere Verletzungen. Aber trotz allem, ich glaube, die erste wichtige Botschaft erstmal, alle haben das Ding überlebt, den Unfall, und haben auch die Möglichkeit, wieder in den Radsport zurückzukommen. Ne? Ist jetzt auch nicht der einzige schlimmere Unfall dieses Jahr. Es hat da jetzt schon einige Fahrer wirklich erwischt. Adriano Malori ist auch ein Beispiel, den es da bei der Tour de San Luis übelst erwischt hat.
Ich hab die Namen nicht auf dem Schirm, vielleicht weiß es jemand aus dem Chat, aber zwei Fahrer sind ein Franzose.
Jack Haig war, glaube ich, noch. Nee, Jack Haig ist ein anderer, aber Hager.
Die sind umgekommen dieses Jahr schon.
Ach so, jetzt nicht von Stein, sondern.
Nein, insgesamt.
Hager, ja, gut. Ja, es wird immer gefährlicher und klar für Giant. Wenn man jetzt mal von den persönlichen Schicksalen, nenne ich es jetzt mal, absieht, für Giant natürlich auch was die Saison schwierig gestaltet. Ich meine, klar, jetzt hat man Marcel Kittel abgegeben, hat auch einen Luca Meskisch abgegeben. Das waren zwei sehr schnelle Leute. man hat jetzt alles auf die Karte Degenkolb in den Klassikern und dann bei den Rundfahrten Tom Dumoulin und Warren Barguil gesetzt. Und jetzt fällt halt das allergrößte Zugpferd erstmal aus. Wenn man jetzt der Klassiker-Saison letztes Jahr eine Überschrift geben will, dann heißt die Überschrift schon Degenkolb. Aber dieses Jahr
ich gehe so weit, es zu sagen, der ganzen Saison fast. Weil er für mich einer der Herausforderungen, vielleicht, wenn man drei Fahrer rauswählen könnte vom letzten Jahr, er auf jeden Fall dabei wäre. Heute gab es auch in Eschborn eine Pressekonferenz, wo das erste Mal, oder wo er zumindest sich öffentlich geäußert hat. Und da wurde auch ganz klar gesagt, nein, es gibt noch keinen Termin für ein Comeback. Und ich finde das auch eigentlich sehr, sehr. Also es gibt ja so zwei, in solchen Momenten irgendwie so zwei Ansichten. Entweder man setzt sich einen Termin und sagt, okay, ich möchte zu Rennen XYZ wieder da sein, um sich selber auch unter Druck zu setzen, weißt du, um im Training vielleicht dabei zu bleiben und so weiter und so fort. Andererseits vielleicht ist genau dieser Druck, der es dann später dazu führt, dass man einknickt, dass es nicht so läuft, wie man will, dass man diesem Druck nicht standhält. Und ich glaube, das muss halt jeder, oder ein guter Sportler weiß das für sich selber einzuschätzen. Und ich glaube, dass Degenkolb auch einer von den Sportlern ist, die vielleicht, über die nächste Nacht hinausschauen und intelligent genug ist, um das selber einschätzen zu können.
Genau, man muss uns einfach sagen, die Frühjahrsklassiker, die sind weg. Wo sind die nächsten Ziele? Das kann natürlich...
Wo würdest du sie für ihn sehen?
Ja gut, für ihn immer ein ganz großes Ziel noch. Er hat noch keine Tour de France-Etappe. Das ist ein ganz großes Ziel für ihn. Muss man mal sehen, ob er bis dahin Topform erreichen kann. Rio halte ich jetzt für zu schwer für Degenkolb, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, so sehr ich es mir wünschen würde, ich glaube, wenn da andere Nationen am Berg, und da sind wirklich Berge drin, wo es mal nahezu 10 Kilometer Berg angeht, das ist dann, wenn da Tempo gemacht wird, nichts mehr für einen Degenkolb, auch wenn da Kopfsteinpflaster-Passagen auch drin sind. Also da wird es schon ganz, ganz schwer, da werden nur ganz wenige Sprinter vielleicht noch dabei sein. Da denke ich dann vielleicht eher auf vielleicht so ein Michael Matthews vielleicht noch, also die dann wirklich schon auch mal über schwerere Etappen hinweg dranbleiben können. Ja, aber...
Andererseits, er hätte dann vielleicht den Vorteil gegenüber anderen oder gegenüber einigen anderen, dass er relativ ausgeruht zu dem Zeitpunkt ist. Ja, noch gut, nicht seine 20, 30 Renntage drin
beim... Naja gut, wenn er die Tour fährt und so wie ich ihn einschätze, wird er die Tour fahren. Er wird dann natürlich da auch schon mal diese 21 Tourtage drin haben, wenn er sie zu Ende fährt. Davor wird er sicherlich 1-2 Vorbereitungsrennen fahren müssen. Ja, was vielleicht auch ein Ziel sein kann, klar, es ist nicht jedes Jahr ein WM-Kurs auf flachem Terrain. WM dieses Jahr vielleicht ein Ziel. Muss man natürlich immer gucken. Da hat Deutschland die Qual der Wahl. Man hat mit André Greipel und Marcel Kittel auch noch zwei, die vermeintlich endschneller sind auf flachem Terrain und
warte, ich habe dich nicht gehört, Marcel wer? Ich kann es nicht angekommen.
Kittel, also ich traue ihm in Katar durchaus zu, dran zu bleiben. Also ich habe mir sagen lassen, was die Topografie angeht, wäre das schon machbar.
Ich hoffe, dass Marcel Kittel zu dem Zeitpunkt in der Saison so fit ist, dass er wirklich dann anständig den Sprint für André Greipel anziehen kann. Klar, das hoffen wir alle. mehr aber auch nicht.
Ja, das ist meine Meinung. Aktuell muss man einfach mal hoffen, dass die Jungs alle fit bleiben. Und das ist
genau, und fit bleiben und vor allen Dingen auch gesund bleiben im Sinne von...
Gut, jetzt ist es zum einen eine Sache, die jetzt von Degenkolb und auch sein Team betrifft. Auf der anderen Seite wird das natürlich ein Stück weit die Klassiker auch beeinflussen. Also John Degenkolb letztes Jahr eine entscheidende Rolle gespielt. Das Rennen ohne John Degenkolb ist mit Sicherheit wieder ein Ticken offener, weil ein Team, das jetzt auf einen finalen Sprint auch setzen kann mit Degenkolb, jetzt wieder wegfällt. Also wird es mit Sicherheit auch zu einer Veränderung führen.
Wie sehr, also ich finde bei vielen, sprechen wir jetzt nicht mal von dem ersten Monumente, aber sondern so von dem Frühjahr im Allgemeinen, wie sehr glaubst du denn, dass ein Cancellara, der jetzt bei den Strade Bianchi sehr stark war, nochmal eingreifen kann.
Bei den Klassikern?
Also bei den Klassikern jetzt im
Frühjahr. Ich sehe ihn in der Form, die er gerade hat, definitiv als einen absoluten Siegkandidat. Also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum jetzt ein Cancellara nicht die Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix gewinnen sollte. Also klar, es gibt da auch einen Greg van Avermaet, es gibt einen Peter Sagan, es gibt einen Benoit, das sind alles Fahrer, die da vorne mit eingreifen können, aber Cancellara sehe ich jetzt sicherlich nicht hinter den anderen Leuten. Also ganz vorne mit dabei.
Und mein Traumduell der sag ich mal, der 2000er Jahre, wird Bohne noch mal kommen? Nee, ne?
Müsste definitiv noch was draufpacken. Mit den Eindrücken, die ich bis jetzt gewonnen habe, würde ich sagen, eher nicht. Klar, gibt es ja immer wieder Konstellationen, wo vielleicht auch ein Bohnen noch seine Chance hat. Man stelle sich jetzt mal vor, wie es auch schon manchmal gab, eine recht große Gruppe kommt vielleicht nach Roubaix und das sind dann vielleicht wirklich mal noch 20 Fahrer zusammen, dann gäbe es so eine Möglichkeit, aber das ist natürlich dann für Etix Quickstep dann auch immer die Gefahr, ja, für wen fahren sie dann wirklich? Da ist dann auch noch ein Niki Terpstra dabei, da ist ein Zdeněk Stýba noch im Team. Das sind alles Fahrer, die auch für sich da noch gewisse Ambitionen haben, wo es vielleicht auch schwierig ist im Vergleich zu früher, wo man vielleicht eher gesagt hat, Bohnen ist der Superstar und für den wird gefahren. Das ist sicherlich jetzt heutzutage nicht mehr ganz so.
Wo ich ja jetzt Mr. Gossip hier bin, was sagst du denn zu der Geschichte, dass Patrick Lefebvre Bohnen rausschmeißen wollte oder sagen wir so freundlich hinaus komplimentieren wollte, dieser aber gesagt hat, nee, einen Bohnen entlässt man nicht während der Saison?
Naja, ich habe da so meine ganz, ganz eigene Meinung über Patrick Lefebvre und das ist keine besonders gute. Es zeigt auch ein Stück weit, dass man nicht unbedingt den Fahrern, die das Team über Jahre getragen haben durch ihre Erfolge, man muss ja sehen, Team Quickstep hatte jetzt nie wirklich diese Gesamtklassementsfahrer, auch in den Ardennen lange Jahre nicht mehr wirklich vorne mit dabei, die leben größtenteils für die Kopfsteinpflaster-Klassiker und da kann man das Team in den letzten 15 Jahren kann man eigentlich sagen, ja, an welche Fahrer erinnert man sich groß und da fällt dann Tom Bohnen ein und dann fängt man fast schon ein bisschen an zu überlegen.
Mir keiner. Hättest du mich gefragt, nenn mir einen Quickstep-Fahrer, hätte ich dir seit Tom Bohnen aufs Rad gestiegen ist, immer als erstes Tom Bohnen gesagt.
Ja, richtig.
Und das finde ich das ist eine so Undankbarkeit. Das mir echt, ich war sprachlos, als ich das gesehen habe. Und weißt du was? Ich habe vom Fußball keine Ahnung. Ja? Ich würde auch sagen, ich bin kein Fan von irgendeinem Fußballverein. Nada, niente. Und du wirst dich jetzt fragen, wo wir jetzt hin. Aber es gibt so manche Vereine, oder ich weiß nicht, ob das im Fußball allgemein so ist, oder mir fällt es beim 1. FC Köln ein, mir fällt es auch beim FC Bayern ein. Da kriege ich das zumindest so am Rande mit, dass so alte, ausgediente Fahrer, Spieler, irgendwie so einen Job im Verein kriegen. Weißt du, dann ist der hier Zeugwart oder Jugendtrainer oder Torwarttrainer oder weiß der Geier was, meinetwegen auch Ballaufpumper. Aber der Verein kümmert sich irgendwie so längerfristig. Ich erinnere mich noch an Gerd Müller, als der gesoffen hatte, hatte der auch einen Platz da noch bekommen.
Da fehlt einfach ein Stück weit die Dankbarkeit, muss ich da auch
einfach sagen. Ja, genau, sagen. Ganz genau. Und das finde ich
echt. Und auch, man muss ja trotz allem, trotz dem, was Leistung jetzt, wenn die Leistung auch vielleicht nicht mehr ganz so stimmt, man muss sagen, ein Tom Bohnen ist immer noch ein Weltklasse-Fahrer. Ja, Weltklasse sind für mich jetzt nicht unbedingt die 2, 3, die bei jedem Rennen mit um den Sieg fahren. Dann hat dieser Tom Bohnen natürlich gerade in Belgien noch einen wahnsinnigen Werbeeffekt. Und für was wird denn Radsport betrieben oder warum investieren denn Teams, Sponsoren in die Teams? Die wollen Werbung. Und wenn ein Tom Bohnen für ein Team fährt, dann ist er auch, wenn der vielleicht nicht mehr der weltbeste Fahrer ist, immer noch, ich nenne es jetzt einfach mal eine super Litfaßsäule, der da einfach durch die Gegend fährt und ist er stark, sagt jeder, oh, Tom Bohnen ist wieder da, alle fieber mit. Wenn er nicht gut fährt, fragt jeder, ja, was ist mit Bohnen? Aber er ist präsent.
Man fährt vielleicht eher zu einem Rennen, wenn man weiß, dass der Tom Bohnen da ist.
Genau,
er hat im letzten Jahr ja eines der wichtigsten Rennen überhaupt gewonnen.
Da kann man jetzt natürlich geteilter Meinung sein, aber
natürlich. Wieso, was hast du denn jetzt gegen den Münsterland-Giro?
Ja, aus deutscher Sicht sind die deutschen Rennen rund um Köln hat er ja auch gewonnen.
Wusste ich natürlich.
Sicherlich interessant und auch toll, dass man so einen Fahrer verpflichten kann. Zieht ja auch wahnsinnig viele Zuschauer. Da gehen dann wirklich die Eltern mit ihren kleinen Kindern hin und sagen, guck mal, das ist Tom Bohnen, das ist jetzt ein Held der Straße. Beispielsweise sagen wir es doch einfach mal so, für uns ist der große Held Jan Ulrich oder ein Erik Zabel. Tom Bohnen ist das belgische Pendant, ist jetzt kein Grand Tour-Fahrer, aber er hat wahrscheinlich da noch einen höheren Stellenwert, als Jan Ullrich hier jemals hatte.
Ja, und er ist ja auch damals, nachdem er nach Monaco gezogen ist, dann ein paar schlechte Jahre hatte, ist er ja zurückgekommen und hat wieder in Belgien gewohnt und hat gesagt, ich brauche das hier, um für meine Leistung zu bringen und für mein Wohlbefinden und. Und das macht ihn ja natürlich dann noch mehr zu unserem Dommeken, wie sie ihn ja immer genannt haben.
Und da darf ich dir auch was sagen, das ist ein Punkt, den ich schimpf oft über Movistar, aber wo ich wirklich froh bin, Fan dieser Truppe zu sein, weil ich glaube, da genau gibt es noch sowas wie Dankbarkeit und ein Stück weit auch, ja, dass man an den Fahrern festhält. Also da werden die Fahrer nicht abgesägt und für mich gut, klar, als Valverde-Fan. Ein schönes Beispiel auch, klar, wenn so eine Sperre jetzt nicht unbedingt schön ist, aber Valverde hat auch, als er gesperrt wurde, sofort in Aussicht gestellt gehabt, du, wenn du dann nach deiner Sperre zurück bist, und zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, in welcher Form er zurückkehren wird, kriegst du bei uns wieder einen Vertrag. Und er ist, obwohl er gesperrt war, durfte der 1,5 Jahre lang mit dem Team trainieren und ist immer weiter quasi Bestandteil des Teams geblieben. Klar, Sperre ist ein Stück weit ein anderer Punkt, aber finde ich dennoch eine schöne Geste, vor allem wenn ich mir überlege, wie viele andere Teammanager, die sicherlich auch wussten, dass manches im Team passiert, in Klammern Doping, die sich dann plötzlich von Fahrern absolut distanzieren, sich lossagen von denen, was ich falsch finde. Also nicht falsch im Sinne von nicht richtig, sondern falsch im Sinne von heuchlerisch.
Jetzt fängst du hier noch mit Literatur, mir fehlen die Worte. Ist egal, ich bin halt kein Wort. Was? Die Verbalkeule?
Die Moralkeule. Na, egal.
Ach so. Okay. Wie sind wir auf Tom Boonen gekommen? Der Unfall, Frühjahr, genau, was wird das Frühjahr sich jetzt ändern? Tom Boonen, Cancellara, das war der Bogen, der gespannt wurde. Ja, das Frühjahr wird ein anderes sein, aber es wird mit Sicherheit spannend werden. Und ich freue mich auch so ein bisschen schon und hoffe, einige Rennen sehen zu können. Wir arbeiten ja jetzt eigentlich schon an der Berichterstattung der Deutschland-Tour.
Ja, also sicherlich für ganz Radsport Deutschland jetzt so die absolut tolle Neuigkeit der letzten Wochen. Die Deutschland-Tour kommt zurück. Es steht jetzt noch nicht ganz sicher fest, ob es 2017 schon klappt, aber es soll dann spätestens 2018 der Fall sein, wo ich mir echt dachte, toll, wirklich. Also hat mich wirklich richtig gefreut. Marc Bartor hat sich da wohl hinter den Kulissen sehr stark ins Zeug gelegt. Es gibt da
und das, obwohl du letztes Jahr bei der Fahrradschau so gepöbelt hast.
Ich habe nicht gepöbelt. Also ich hab ihm bei der Bayern-Rundfahrt auch mal kurz gesprochen und habe ihm sogar sinngemäß meinen Dank ausgesprochen, dass er sich so für den Radsport engagiert. Also fand er auch toll.
Der hat sich zum Glück nicht wiedererkannt.
Ja gut, bei der Fahrradshow sind wir ja mit ihm ja auch gar nicht ins Gespräch gekommen. So war das ja nicht, aber Markus und ich waren ja eher von der Optik seiner Nebensitzerin beeindruckt.
Ich wollte es nicht sagen, du hast es jetzt selber gesagt. Ich wollte gerade noch sagen, ich hoffe, man hat das mitbekommen, ich möchte den Mantel des Schweigens drüber hüllen, was da passiert ist, aber gut, wenn ihr selber es an den da hier auf den Tisch bringt.
Nee, auf jeden Fall ganz, ganz tolle Neuigkeit. Es ist auch ein Konzept für 10 Jahre. Das finde ich ganz besonders wichtig, dass es eine gewisse Nachhaltigkeit haben soll, dieses Projekt. Da habe ich aber dann auch gleich wieder die Bedenken, klar, schiebe ich gleich hinterher. Die Deutschlandtour ist jetzt irgendwie nichts, was sich jetzt so schon mehrfach so durchgesetzt hat. Es gab ein paar Mal diese Anläufe. War immer, die Grundlage dafür war immer, dass es gerade ein Stück weit sowas wie einen kleinen Hype gab. Das war damals auch mal begründet durch Ullrich und Zabel, aber da hat man schnell gemerkt, dann so 2009 war dann, glaube ich, oder 2008 war dann die letzte Austragung, als die großen Zugpferde weg waren, ist die Rundfahrt gestorben. Jetzt hat man, Degenkolb, Kittel, Toni Martin, aber was ist vielleicht in 5 Jahren, wenn es vielleicht bei denen bergab geht oder so, also ich hoffe dann doch,
dann haben wir Nils Polly zum Beispiel.
Dass da eine Nachhaltigkeit da ist.
Die Nachhaltigkeit, genau. Und meine Sorge, und wir erzählen ja kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass uns die Absage der Bayern-Rundfahrt schon auch irgendwie so ein bisschen mitgetroffen hat. Na, also das letzte Jahr dort, das war mit Sicherheit, insbesondere hast du einen super Job da vor Ort gemacht. Das war für uns insgesamt eine tolle Sache, dass wir auch in der Vorbereitung und was man da alles mitbekommen hat, was du von unterwegs vielleicht auch noch alles erzählt hast, was gar nicht in dem Podcast gefunden hat. Es war auch für uns, die Technik zu Hause gemacht haben, dann immer aufregend, kommst nach Hause, ist die Datei schon da und zack, hochladen. Und das war ein echt rundum tolles Projekt. Und die Absage hat mich zumindest, ich fand das auch deswegen sehr, sehr schade.
Für mich war es auch ein Tiefschlag, so, weil ich doch ein Stück weit die Hoffnung hatte, dass wir vielleicht da dieses Jahr wieder vor Ort sein können.
Ja, es gab ja schon sogar schon die ersten Gespräche, ne, haben stattgefunden, das kann man ja auch sagen. Ja. Und
waren zumindest.
Ja, es war schon schade. Und meine Sorge ist jetzt natürlich, oder die wahrscheinlich nicht ganz unberechtigte Sorge, wird neben der Deutschlandtour eine Bayern-Rundfahrt noch Bestand haben können? Sponsoren, Stichwort, Termin, Stichwort. Fahrer im Sinne von, okay, wie oft werden Fahrer dann nach Deutschland geschickt für eine Rundfahrt? Das sind alles so Punkte, wo man sich dann fragt, ist das jetzt möglicherweise das komplette Aus für die Bayern-Rundfahrt?
Also es hatte in vergangenen Jahren, hat ja schon mal beides funktioniert. Und man hatte in Deutschland auch ein Stück weit schon mal mehr Rennen auch. Was Sponsoren angeht, da tue ich mir ganz schwer mit der Frage. Also es ist schon irgendwie schon traurig, wenn man weiß, okay, in diese neue Deutschlandtour werden 27 Millionen, ich meine, verteilt dann wirklich auf die 10 Jahre investiert. Und bei der Bayern-Rundfahrt wären 300.000 nötig gewesen. Also wenn man sich einfach mal überlegt, dass man mit diesen 27 Millionen, ja, 100 Mal die Bayern-Rundfahrt wahrscheinlich hätte ausrichten können etwa, dann ist es schon traurig. Ich glaube, es ist eine Terminsache, ob es da Probleme gibt. Ich denke, die Deutschlandtour ist auch ganz eng verknüpft mit dem Tourstart in Deutschland. Dass man da ganz klar sagt, Zug fährt und da entsteht jetzt vielleicht ein Hype. Und ich glaube, da geht es einfach darum, ob die Bayern-Rundfahrt diesen Hype auch ein Stück weit für sich nutzen kann. Aber wie gesagt, Termin ist das A und das O. Es gibt da wohl mehrere Überlegungen, wo man das Rennen hinpackt. Eine Überlegung war auch Ende Mai, etwa in den Zeitraum der Bayern-Rundfahrt, und dann sehe ich schwarz.
Ja, also das wäre, also zu dem Termin zwei Rundfahrten, das wird nicht funktionieren. Da brauchen wir uns wirklich keine Illusion machen. Ein zweiter Termin, glaube ich, den ich so mitbekommen habe, war irgendwann im September, also eher Richtung Vuelta-Zeitpunkt.
Ja, also früher war ja die Deutschland-Tour auch mal im August, also sozusagen als Nachtour, ja, Revanche-Platz nenne ich es jetzt mal, hatte den Vorteil, dass man quasi beides abfangen konnte. Zum einen die Fahrer aus der Tour de France, die dann noch einigermaßen fit waren. Jan Ulrich ist oft gefahren. Und dann zum anderen auch schon wieder Fahrer, die sich auf die Vuelta vorbereitet haben. Ist vielleicht nicht der schlechteste Platz. Ein Platz, den ich mir auch vorstellen könnte, wäre ja direkt nach der Italien-Rundfahrt. So ein Stück weit, vielleicht als erst, ja, vielleicht, ja, während der Dauphiné ist natürlich schwierig. Aber ja, dass man beides noch irgendwie miteinander verknüpft bekommt, und dann kriegt man es vielleicht sogar irgendwie hin, dass man Bayern-Rundfahrt und Deutschland-Tour ein Stück weit vielleicht auch kombinieren kann, dass die Fahrer dann sagen, sie fahren jetzt hier 5 Tage Bayern-Rundfahrt und 4-5 Tage später dann noch die Deutschland-Tour. Wieso nicht?
Fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, wie lange angedacht war. Eine Woche, 10 Tage wahrscheinlich sowas?
Deutschland-Tour. Es steht noch nicht genau fest, aber ich meine auch so 7-8 Tage, vielleicht mit der Möglichkeit, sich vielleicht zu vergrößern. Muss mal gucken, je nachdem, wie der Zuspruch auch ist.
Ja, also das Problem, was gut ist, die ASO ist dabei, also die wissen, was sie tun. Die haben nicht nur ein Rennen, was sie organisieren. Das Negative für uns ist natürlich, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, die ASO akkreditiert nur Menschen mit Presseausweis. Wir haben das schon mal angefragt.
Ja, muss man jetzt natürlich auch gucken. Irgendjemand wird das Rennen aus deutscher Sicht da auch veranstalten und organisieren.
Und wir müssen uns hochschlagen.
Und wenn man da natürlich frühzeitig vielleicht auch Kontakte knüpft, gibt es da, denke ich, vielleicht schon auch die Möglichkeit, irgendeine Rolle in welcher Form auch immer zu spielen. Ich glaube, daran liegt es einfach, ob man da sich als ja, sage ich mal, Pressevertreter da einfach 2-3 Wochen vorher meldet und nach einer Akkreditierung fragt, ist sicherlich was anderes, als wenn man da ein halbes Jahr vorher mal fragt oder vielleicht auch ein Jahr vorher, dass man da Interesse hätte, ein Stück weit mit anzupacken oder ob wir da die Möglichkeiten vielleicht auch im Vorfeld mal über den Stand der Planung vielleicht einen Podcast-Termin einfach mal zu machen. Wie ist der aktuelle
Stand? Also wenn jemand der Veranstalter zuhört, meldet uns, schickt uns eine kurze E-Mail und wir werden euch überhäufen mit Liebe und Anfragen. Genau. Ich die Liebe und du die Anfragen.
Ja, so machen wir das.
Ich mache auch Maskottchen, weißt du, so, weil bei der Tour haben sie doch, das ist doch so ein Löwe, oder? Ja. Der rumsteht. Was mal in Deutschland so ein Dackel. Ich würde so als Dackel gehen. Wusstest du, wie das Olympiamaskottchen 1972 in München hieß? Du bist doch Olympia-Fan. Wenn du das jetzt nicht weißt, dann wäre das echt so ein kleiner Tiefpunkt.
Nee, das weiß ich nicht. Also ich beschäftige mich da eher mit dem sportlichen Aspekt, weniger jetzt mit den Randerscheinungen.
Also das Maskottchen von den Olympischen Spielen 1972 war ein Dackel.
Aha.
Namens Waldi.
Naja, besser ein Dackel als besser als Waldi Hartmann, sage ich da.
Was ist eigentlich aus Waldemar Hartmann geworden? Macht er noch Werbung?
Beim Doppelpass war er letztens am Start.
Ja, das ist ja etwas, was mich weniger interessiert. Also den gibt's noch, ja?
Ja, sicherlich.
Ich pack mal das in den Chat, das, wie heißt das? Das Maskottchen. Das sah für 1970 recht funky aus, finde ich. Also für den 72er Jahrgang. Also so irgendein Designer auf LSD, Trip geschmissen und ein Waldi produziert. Oder?
Moment, ich öffne mir mal den Link.
Das ist natürlich immer schön. Also
ja, wir sehen das ja schon. Ja, farbenfroh nenne ich es jetzt mal, aber irgendwie auch schlicht.
Farbenfroh und schlicht.
Gab es das auch dann auch als Plüschtier? Ich meine,
ja, aha, ja, gab's.
Das sagt bloß, du hast einen zu Hause liegen.
Nein, ich habe keinen zu Hause, aber das ist ja so etwas, wo mich die Leute beneide. Ne? Ich kenne jemanden oder eine Dame, die damals als Hostess gearbeitet hat da. Also so als Frau in München, die dann so den in so einem Kostümchen auf den Olympischen Spielen dann den Leuten gesagt hat, wie sie da in der Bahn so hier, diese Bahn müssen sie nehmen und so. Das ist etwas, wo wir, also Olympia, haben wir beide schon mehrfach gesagt, wäre etwas, was wir gerne nochmal in Deutschland erleben möchten. Da würde ich mich auch verschulden, um eine Eintrittskarte für die Eröffnungsfeier zu kriegen. Und vielleicht, meine Tochter könnte dann ja auch als Hostess so arbeiten und könnte es dann machen, wie die Silvia von Schweden, die dann ja so ihren König gefunden hat. So, jetzt ist aber auch genug Gossip für heute.
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Richtet ein bisschen ab. Ja, ich fasse dann einfach mal so ein bisschen zusammen, wie Paris-Nizza gelaufen ist. Also das ist ja das Rennen zur Sonne quasi. Ja, auf World Tour-Ebene dann jetzt aber erste richtige Härtetest, wenn dann ja die Tour Down Under mal hinter einem liegt. Ja, Paris-Nizza dann doch der erste richtige Gradmesser, vor allem für die Gesamtklassementsfahrer. Und
ja, warte kurz, ich höre hier hinten, ich werde gerade gerufen.
Ja.
Erzähl einfach mal zu Paris-Nizza und ich bin gleich wieder
das
da.
Das war mein Ziel, ich wollte es jetzt eigentlich elegant umgehen.
Das wolltest du so galant machen. Okay. Wir müssen uns noch wieder einarbeiten.
Ja, ich mache dann einfach mal weiter, ja. Und Alberto Contador im Vorfeld hat er da schon angekündigt, ja, das ist jetzt sein erstes großes Ziel in seiner Abschiedssaison, hat schon zweimal Paris-Nizza gewonnen. Ebenso auch Garen Thomas, letztes Jahr schon stark dabei. Richie Porte, der Vorjahressieger. Also wirklich einige Fahrer, die da mit dabei waren. Ja, und wie ging das dann los? Ging dann los erstmal mit einem Prolog. Alle Augen auf Tom Dumoulin gerichtet, der ja wirklich durch die Vuelta letztes Jahr und durch seine Zeitfahrkünste da der große Favorit sein musste. Und da gab es dann schon die erste Überraschung. Michael Matthews schießt das Ding ab für mich. Vor allem auch deshalb, weil es ja doch leicht hochging. Eine absolute Überraschung. Aber gut, nicht viel mehr dabei gedacht. Viel überraschender war für mich dann die nächsten paar Etappen. Ich hatte ja schon gedacht, okay, Marcel Kittel ist verdammt stark in die Saison reingestartet. Hätte mir da schon gedacht, ja, so bei Paris-Nizza bin ich jetzt mal gespannt, wie er da im Vergleich zu den anderen Sprintern da jetzt wirklich liegt. Vor allem dann vielleicht auch mal gegenüber einem Nasser Buhani. Michael Matthews schon angesprochen. Aber Kittel hat...
Buhani war doch der, den du auch interviewt hattest, oder? Habe ich den...
Buhani?
Herrn Hunfert?
Ja. Der hat mir Kopfzerbrechen bereitet. Der hat bei der Bayern-Rundfahrt keine Etappe gewonnen und ich war sehr froh darüber. Weil,
ach, das war die Geschichte. Ich hatte nur den Namen, habe ich mit dir in Verbindung gebracht und ich wusste nicht, ob er dir mal die Vollen ausgespannt hat. Nee, der ist an dem einen Tag weggefahren oder irgendwie sowas Blödes, ne?
Der ist...
Also dir weggefahren.
Ja, das Problem war, der hat da nicht gefunden, also der wusste nicht, wo das Podium ist.
Ja,
und,
genau.
Und war dann mega angepisst, weil er schon wieder nur Zweiter geworden ist und hat dann mich als Einzigen wahrscheinlich, der den er noch halbwegs vielleicht eine Art von Organisation zugehörig empfunden hatte, weil ich auch das offizielle Bayern-Rundfahrt-Shirt trug, dann so halb angepumpt, so von wegen mir, wer ist Podium? Also man hat schon gemerkt, okay, wenn er will, ein bisschen Englisch spricht er. Die Tage davor war das dann eher spartanisch, aber hat auf mich auch eher einen unsympathischen
Eindruck gemacht. Ach, der spricht spartanisch?
Und
das ist ja heute gar nicht mehr so gegeben sonst.
Und man muss dazu sagen, der Eindruck von ihm hat sich jetzt nicht unbedingt revidiert, auch durch Paris-Nizza. Da hat er auf einer Etappe dem Michael Matthews aber auch mal schön einen mitgegeben. Und aus meiner Sicht dazu zu Recht auch nach hinten versetzt.
Moment, das musst du mir jetzt nochmal erklären, weil ich habe die Situation nicht gesehen. Michael Matthews ist doch eigentlich ein ganz sympathischer.
Michael Matthews ist ein sehr, sehr starker Fahrer. Die sind gegeneinander gesprintet und Buhani wollte dann unbedingt seinen Sieg und hat sich dann dazu entschlossen, mal so ein Stückchen in Michael Matthews reinzufahren. Er ist, so, okay, ist dann auch als erster angekommen vorne, aber die Jury hat aus meiner Sicht dankenswerterweise gesagt, nee, kleiner Nasser, so geht es nicht. Du bist jetzt nicht Erster, du bist Dritter. Leider hat er seine Etappe dann doch noch gewonnen, aber ja, gut. Ist halt doch ein schneller Kerl.
Ja. Wie weit bist du denn jetzt bei Paris-Nizza?
Ja, die
sind wir schon beim schon Schnitzelesser oder?
Nee, noch nicht ganz. Also ich habe zu Sprints bin ich kurz durchgegangen. Ja, dann der erste Wermutstropfen, eine Etappe mit einem Uphill-Finish, wurde dann nach 70 Kilometern wegen Schnee abgebrochen. Sehr, sehr schade, aber ich finde da absolut die richtige Entscheidung. Und das war in dem Moment ja auch vertretbar, weil es war ja noch eine zweite Etappe mit eine wesentlich schwierigere Etappe mit Bergankunft dabei. Also das Rennen hat seinen Charakter nicht verloren. Ja, und bei der besagten Etappe alle Augen auf Contador gerichtet. Er hat es ein paar Mal versucht. Aber hat dann doch nicht alle abhängen können. Also die Etappe hat dann am Ende Ilnur Sakharin gewonnen von Katjuscha, also der damit gezeigt hat, er ist jetzt so keine Eintagesfliege, letztes Jahr die Tour de Romandie gewonnen, Etappensieg beim Giro, jetzt wieder vorne mit dabei.
Hast du gerade gesagt, Eintagesfliege?
Er ist keine Eintagesfliege, ja.
Moment, das muss ich jetzt mal googeln. Das heißt doch Eintagsfliege, oder? Ein Tagesrennen und Eintagesfliege?
Ja, so.
Kreierst du jetzt gerade hier
eine Worte? Das kann schon mal passieren. Ja, auf jeden Fall Geraint Thomas als Zweiter auch vor Contador noch angekommen. Und damit, ja, alles spannend vor der letzten Etappe. Und die letzte Etappe war jetzt so in den letzten Jahren nicht unbedingt die Etappe, auf der noch viel passiert ist. Vor allem, wenn man die Etappe so gestaltet, wie dieses Jahr vorgefunden hat. Also in den letzten Jahren gab es ja oftmals dieses Bergzeitfahren zum Col d'Ais, das abschließende, auf dem man noch sehr, sehr viel gut machen konnte. Dieses Jahr ein Rennen über mehrere Hügel und da gab es dann das große Alberto Contador-Feuerwerk, muss man so sagen.
Ich habe es nur gelesen, also ich habe davon nur gelesen.
Ja.
Und Freund Thomas des Hauses hier sprach von einer epischen Etappe, über die man, das Wort episch benutzt er manchmal ein bisschen inflationär, ja. Aber dafür.
Also das würde ich jetzt.
Man könnte das so sehen, man kann es aber auch anders sehen, er ist sehr begeisterungsfähig und um es positiv auszudrücken. War es wirklich so, dass man noch in Wochen davon sprechen wird oder war es, war eine schöne Etappe?
War eine sehr, sehr schöne Etappe, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass wenn ein Contador den Radrennzirkus verlässt, dass dem ganzen Business einiges verloren geht, einfach weil er die Rennen doch beleben kann. Es ist so, dass er nicht bis auf den letzten Anstieg gewartet hat, sondern er hat früh in der Etappe zwei Fahrer in die Spitzengruppe geschickt und ist dann am vorletzten Anstieg ist er losgestiefelt. Mhm. Hat dann oben an der Bergwertung quasi seine Kollegen eingeholt gehabt und dann gab es über 30 Kilometer, sage ich jetzt mal, so ein Zeitfahren, Team Sky gegen Team Saxo, Think of Saxo. Mhm. Und gut, Sky war jetzt mannschaftlich stärker besetzt, waren mehr Fahrer dabei, die geholfen haben, das hieß, am Schlussanstieg, aber danach gab es noch eine Abfahrt, oder am letzten Anstieg, waren unten alle wieder zusammen. Und ein Contador hat halt immer weiter gemacht und hat Geraint Thomas, der wohl nicht den stärksten Tag hatte, da Möbel gefahren und konnte oben raus ihn da deutlich um 30 Sekunden dann auch distanzieren zusammen mit Richie Porte. Und dann war noch ein Fahrer dabei, da bin ich mir jetzt nicht ganz, Romain Bardet. Nee, Quatsch, der spätere Etappensieger Tim Wellens war es, der aus der Führungsspitzengruppe kam. Ja, und hinten ging da einiges los. Geraint Thomas kann froh sein, dass an dem Tag zum einen Sergio Henao hatte, der mit Sicherheit wahrscheinlich bei Contador mitgehen hätte können, der in der Gesamtwertung auch nicht schlecht lag, zwar halbe Minute etwa hinter Thomas, aber den deutlich stärkeren Eindruck gemacht hat, der sich aufgeopfert hat für Geraint Thomas. Und dann auch noch ein glücklicher Umstand in der Abfahrt, also Tony Gallopin, selbst Neunter zu dem Zeitpunkt noch gewesen, hat sich dann voll in den Dienst von Thomas gestellt und ist da in der Abfahrt auch absolut mit Tempo gefahren. Klar, zum einen, um seinen Platz auch zu verteidigen, aber auch, weil, was sich im Nachhinein rausgestellt hat, Thomas und Gallopin sowas wie, ja, ich nenne es jetzt mal Freunde in Anführungszeichen sind oder zumindest nette Bekannte, sagen wir mal so. Mhm. Und als Dreiergespann haben die dann wirklich wieder den Anschluss erst an die Verfolgergruppe und dann nahezu bis ganz nach vorne geschafft, was das ganze Rennen wirklich spannend gemacht hat, weil es gibt ja da Zeitbonifikationen bei Paris-Nizza. Und wenn da Tim Wellens am Ende nicht gewonnen hätte vor Contador, dann wäre das eine Sache von einer Sekunde geworden. Also es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Finale, das man sich hätte spannender nicht vorstellen können, vor allem, weil diese Spannung jetzt nicht auf die letzten 10 Minuten begrenzt war, sondern ja, das hat schon eine Stunde vor dem Ziel angefangen oder eineinhalb Stunden vom Ziel. Sehr, sehr spannend anzugucken.
Ja, aber ich werde trotzdem kein Freund mehr vom Contador. Da kann er sonst noch was machen. Der kann von mir aus ein Velo-Home-Trikot beim nächsten Rennen tragen. Erinnert mich so ein bisschen die Geschichte, wie du es jetzt beschreibst, wie damals die Andy Schleck-Nummer, der ja auch so früh losgestiefelt ist. Ich sehe gerade, die sind ja auch an einem Tag den Montour hochgefahren.
Genau.
Hast du Bilder gesehen an dem Tag?
Weil nee, leider ich, nicht.
Weil ich habe mich jetzt mal schnell durch die Bilder geskippt. Da sind leider keine Aufnahmen vom Ventoux rum. Es hätte mich interessiert, ob da Schnee gelegen
hat. Ja, sie sind nicht ganz hochgefahren.
Ah, nicht ganz hoch?
Ich glaube, bis 1400 Meter, meine ich. Also ganz hoch sind sie, meine ich, nicht gefahren.
Okay.
Aber es lag, ich habe Bilder gesehen, am Straßenrand lag Schnee.
Ah, okay. Ah, hat mich jetzt nur so. Also, weil das, die Auffahrt ist nämlich die gleiche, die zumindest der Anfang der gleiche, den ich genommen habe, aber es hat mich jetzt auch gewundert, dass es relativ kurz ist. Also sie sind wahrscheinlich an diesem Chalet Renard, ja stimmt's auch, hier steht's auch, dann abgebogen und nicht ganz nach oben. Schwach. Paris-Nizza, das eine Rennen, das ein bisschen unter dem Wetter gelitten hat, das andere Tirreno Adriatico, die italienische Variante von Paris-Nizza.
Genau, sagen wir mal, Endergebnis, erster Greg van Avermaet, zweiter Peter Sagan, dritter Bob Dschungels, da fragt man sich, Tirreno Adriatico oder ist das jetzt die Flandern-Rundfahrt oder was ist das? Und ja, ich denke, auf jede einzelne Etappe brauchen wir da jetzt vielleicht auch nicht eingehen, ist jetzt auch schon Vergangenheit. Aber dass das Rennen so ausgehen konnte, hatte einen maßgeblichen Anteil dran, dass die absolute Königsetappe mit mehreren Bergwertungen, auf die vorher schon alle Gesamtklassements-Fahrer geblickt haben, die wurde ersatzlos gestrichen. Mhm. Und jetzt, wenn man da den Vergleich zieht, Paris-Nizza, die Fahrer sind 70 Kilometer gefahren bei der einen Etappe, es hat geschneit, es wäre nicht gegangen. Dann muss man sagen, da war es bei Tirreno Adriatico doch ein anderer Fall. Und zwar ist das eine Etappe, die aufgrund des, ich hoffe, dass ich es jetzt alles richtig bezeichne, des Anfang des Jahres neu eingeführten Schlechtwetterprotokolls abgesagt wurde. Damit hat es Folgendes auf sich. Oder willst du erklären?
Ja. Ich? Nee. Der Blinde spricht von der Farbe. Nee, erzähl du mal ruhig.
Auf jeden Fall sollten da gewisse Umstände eintreten, wettertechnisch, dass da Etappen abgesagt werden können, um einfach größere Gefahren von den Fahrern abzuhalten. Jetzt ist es natürlich so, dass man das Ganze, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann es so oder so sehen. Zum einen, klar, wenn die Fahrer gefährdet sind, sagt man so ein Ding vielleicht lieber ab. Hat jeder, glaube ich, Verständnis dafür. Gerade wenn man weiß, was jetzt mit vielen Fahrern, mit den Verletzungen und so weiter alles passiert ist, absolutes Verständnis da. Jetzt Aber wenn ich da die Bilder dann vom Tag selbst gesehen habe, lag da gar kein Schnee. Mhm. Da muss ich mir die Frage stellen, okay, war die Absage zu diesem Zeitpunkt, war die nötig? Also hätte man vielleicht nicht einen Versuch wagen können? Also im Nachhinein wäre es wahrscheinlich sogar gegangen und aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen voreilig auch abgesagt. Wie gesagt, ich habe jetzt nur ein paar Bilder gesehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich absolut verschneit war. Anhand der Bilder, die Nibali gepostet hat, war es nicht so. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, dass die Fahrer, die natürlich im Gesamtklassement sich was ausgerechnet haben, da spreche ich jetzt mal Nibali an, da spreche ich ja vielleicht auch ein Valverde an oder andere Fahrer, die haben natürlich die Hoffnung gehabt, gerade auf der Bergetappe was zu reisen und die sich gerade da auch hätten absetzen können von Fahrern wie Van Avermaet, Sagan und Konsorten. Und da ist natürlich schon, was ich melde für ein Rennen. Das Rennen hat 7 Tage, ich rechne mir was aus, plane die Saison so, dass ich auch bei den Rennen was reisen kann und dann ist diese Etappe weg. Also da ist ein großer Unmut entstanden.
Mhm. Weißt du, das ist, ich finde, solche Situationen jetzt mal grundsätzlich zu bewerten immer sehr, sehr, sehr schwierig. Weil man muss sich ja immer fragen, wer profitiert von der Absage, wer hat dadurch Nachteile. Und wenn ein Veranstalter eine Absage, jetzt mal unabhängig davon, was es für eine Veranstaltung ist, ne, wenn der Veranstalter eine Etappe absagt, klingt blöd, aber ich komme gleich mit einem Vergleich, der gar nicht so weit weg ist. Der sagt das ja nicht aus Spaß und der Freude ab. Der weiß ja, dass er sich damit Ärger einhandelt, entweder von der einen oder von der anderen Seite, egal wie er sich verhält. Und wenn das nicht absagt und hinterher passiert was, ist er immer der Dumme. Also ich glaube, als Veranstalter kannst du in so einer Situation fast nie richtig handeln.
Ja, natürlich.
Egal, was du machst.
Im Zweifel
würde ich dann immer sagen, better safe than sorry. Ne? Also lieber höre ich mir hinterher einen Herrn Nibali oder einen Herrn Vinokurov an, die meckern, ey, das hätten wir doch fahren können. Aber dann sage ich, ja, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, war es für mich nicht absehbar, dass es noch so gut wird. Und ich glaube, als Italiener würde er doch einen Teufel tun und Nibali irgendwie der Möglichkeit zu rauben, das Rennen zu gewinnen. Ja, also das ist immer so, weil Karneval, du hast es eben angesprochen, darf ich noch kurz, Karneval, du hast es eben angesprochen, ne? Der Rosenmontagszug Sonntagabend ging es darum, ja, der Rosenmontagszug wird vielleicht abgesagt. In Köln haben sie nicht abgesagt, in Düsseldorf wurde abgesagt. In Köln hat man später darüber gelacht, dass die Düsseldorfer den Rosenmontagszug abgesagt haben wegen schlechtem Wetter, weil hier sind sie gezogen und hatten bestes Wetter. So. Aber aus Sicht der Düsseldorfer sage ich dann auch, ey, lieber einmal den Rosenmontagszug absagen, als dass nur ein Mensch durch einen herabfallenden Ast oder einen Ziegel oder sonst oder ein umstürzendes Gerüst oder sonst gefährdet wird.
Ja, bin ich soweit auch bei dir. Ich glaube, was das Ganze so dramatisch gemacht hat, war, dass dieses Jahr das Rennen oder die Etappen, dass die nicht, ich sag mal, nicht ausgeglichen einfach geplant waren. Man sieht es bei Paris-Nizza, da hattest du dieses eine Uphill-Finish, 3 Kilometer, oder ist ein bisschen mehr als Uphill, 3 Kilometer, 8%, hätte zu einer Selektion führen können, wurde abgesagt. Es gab eine Bergankunft mit über 10 Kilometern, die selektiv war, und es gab die letzte Etappe mit einigen Anstiegen. Man hatte jetzt wirklich bei Tirreno Adriatico dieses Jahr diese absolute Zuspitzung auf diese eine, ich nenne es jetzt mal zu dem Zeitpunkt des Jahres, Mammut-Etappe drin, mit wirklich vielen Bergwertungen, auf die sich alle konzentriert haben. Und jetzt ist die weg und es verändert eine Etappe, verändert das komplette Rennen. Und ich glaube, das war jetzt auch die Gefahr oder das, worüber sich viele auch geärgert haben, dass dadurch natürlich das Rennen ad absurdum geführt wird. Stell dir vor, die Tour de France hat am Ende 3 Bergetappen, vorher ist alles flach und dann werden die 3 Bergetappen abgesagt. Am Ende gewinnt die Rundfahrt, sagen wir Peter Sagan.
Ja. Ja,
dann
ist das,
überlegt sich halt auch jeder Fahrer, Mensch, ich habe hier jetzt 20, 21 Renntage, saß ich da, oder dann 18 saß ich hier im Sattel, es hat nicht geklappt, was ich halt den Verantwortlichen da irgendwie, gut, ich kann es nicht, aber was ich ihnen eigentlich gern mitgeben würde, gestaltet das Rennen ein bisschen ausgeglichener, dass vielleicht auch mal Gesamtklassementsfahrer die Möglichkeit haben, auf 2 oder 3 Etappen je nach Taktik, natürlich, man darf sie jetzt auch nicht absolut ebnen, das Feld, dass auch Sprinter mal die Möglichkeit haben, aber dass es sich auf mehrere Etappen verteilt. Und vielleicht auch muss man doch auch mal appellieren an den Verstand. Wir haben Anfang März, da muss man doch das Risiko sehen, dass ich da vielleicht nicht unbedingt so ganz hoch hinaus fahren kann. Dann sucht man sich vielleicht auch Möglichkeiten, wo es dann halt vielleicht von Meereshöhe dann mal nur 300 oder 400 Höhenmeter hochgeht. Reicht dann manchmal oder muss manchmal vielleicht dann auch reichen, aber so, denke ich, gab es bei dem ganzen Ding mal den Sieger, Greg van Avermaet, ausgenommen, fast nur Verlierer.
Mit der Streckenführung im Sinne von, okay, ich gehe nicht ganz ins Hochgebirge, bin ich bei dir. Der andere Punkt, dass der Fahrer sauer ist, weil quasi seine Etappe ausfällt, könnte man aber auch von der anderen Seite sehen. Wenn man als nicht so bergfester Fahrer, wie Nibali oder wie Valverde, dann bräuchten die ja gar nicht hinfahren, weil sie wissen, sie haben ja eh keine Schnitte.
Ja, aber ich glaube, Greg van Avermaet ist niemals in dieses Rennen reingestartet und wollte das Gesamtklassement gewinnen. Niemals, da der, schwöre ich dir.
Nee, aber er freut er sich wahrscheinlich.
Nicht mal einen Gedanken dran verloren. Der wusste genau, ich habe meine zwei, drei Etappen, auf denen ich was reisen kann, ansonsten fahre ich für TJ van Garderen. Bums aus. Das ist Ausgangssituation. Und so ist es natürlich, klar, ein TJ van Garderen, persönliches Ziel nicht erreicht, Sieg ist im Team, alles passt, aber stell dir vor, Tour de France, langes Zeitfahren, gab es schon in die Fälle, Tony Martin fährt die Tour, er will eine Tour-Etappe gewinnen. Langes Zeitfahren, vielleicht Etappe 21, vielleicht Etappe 20, oftmals ist es ja 20, oder vorletzte Etappe. Ja, Etappe kann nicht gefahren werden. Dann überlegt man sich natürlich schon, warum bin ich denn jetzt hier überhaupt gestartet? Das war die Etappe, auf die ich alles ausgelegt habe, jetzt findet die nicht statt. Oder andere Fahrer starten die Tour, weil eine Kopfsteinpflaster-Etappe drin ist. Bums, abgesagt. Ja, Teamzeitfahren ist geplant. Ich nehme vielleicht drei extra starke Zeitfahrer nur deshalb mit, weil die meinen Kapitän im Teamzeitfahren gut unterstützen können. Die sind vielleicht am Berg nicht so gut, aber können gut Teamzeitfahren. Bums, Etappe abgesagt. Das führt ein ganzes Rennen ad absurdum teilweise. Das macht alles.
Aber dann musst du dann, ja, aber dann müssen wir halt den Bahnsport gucken. Ne? Weil sind die Bedingungen immer gleich.
Was ich will, ist ein ausgeglichenes Rennen. Also, wo ich im Vorfeld etwa weiß, wie es ausgehen sollte. Das ist im Endeffekt, ist es jetzt so wie Paris-Roubaix ohne Kopfsteinpflaster. Das war das Rennen.
Aber dann könnte man ja auch anders sagen, Paris-Roubaix mit schlechtem Wetter ist auch wieder ein anderes Paris-Roubaix als
Sonnenschein. Ja, Wetter kannst du nicht beeinflussen, aber
das war ja jetzt aber doch auch
Wetter. Paris-Roubaix, ja, einfach ob gutes oder schlechtes Wetter ist was anderes, ob findet statt oder findet nicht statt. Ich meine mit Paris-Roubaix ohne Kopfsteinpflaster einfach dass dann ganz andere Fahrer vorne sind. Dann fährt da ein Cancellara nicht in die Top 3, da fährt dann wahrscheinlich auch ein Degenkolb nicht in die Top 3. Da hast du dann vorne Kittel, da hast du Buhani, da hast du gut Christoph, so könnte auch vorne mit reinfahren, da hast du
Ja, aber ich sehe das halt so, dafür haben wir halt einen Outdoor-Sport. Ne? Dafür ist es etwas, was deswegen finde ich ja den Radsport auch so interessant, weil es nun mal Faktoren gibt, die, wo du sagst vorher, man sollte vorher eigentlich wissen, wie ein Rennen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeht. Ja. Ne? Es ist ja nur eine Wahrscheinlichkeit.
Ja, nicht groß. Also ich meine, selbst mit dieser Bergankunft wären da immer noch 20 Fahrer für den Sieg in Frage gekommen. Aber die ganze Charakteristik ist grundverschieden, weil es gerade nur eine Etappe war. Und wenn ich den Bogen spannen darf, im Chat wurde es auch gerade angesprochen, das ist jetzt nicht nur Tirreno Adriatico. Also Nibali hat da auch schon gesagt, ja gut, am Ende des Giros, den Nibali eigentlich fahren will, gehen einige Etappen ziemlich hoch hinaus. Ja, wenn ich da jetzt nicht weiß, ob die überhaupt stattfinden, fahre ich da den Giro, gehe ich dieses Risiko ein. Wenn da nochmal so entschieden wird, fahre ich vielleicht lieber die Tour. Da gibt es dieses Risiko im Juli nicht. Und da man muss es einfach ein Stück weit, ja, aus meiner Sicht ausgeglichen gestalten. Tirreno hat, also es sei denn, man will als Veranstalter von Tirreno in den nächsten Jahren in die Richtung, dass man sagt, okay, gut, wir sind ein recht offenes Rennen. es muss nicht bei uns immer so ein Gesamtklassements-Fahrer jetzt vorne landen. Wir öffnen das auch für, ich meine, Cancellara hat, glaube ich, auch schon mal Tirreno Adriatico gewonnen. War bestimmt auch nicht die schwerste Austragung. Toni Martin hat auch schon Paris-Nizza gewonnen. Zur Austragung gibt's nur, man muss dann halt selber abstecken, was will man, weil wenn man sagt, als Tirreno Adriatico-Veranstalter, wir bieten jetzt keine schweren Etappen, dann wirst du wahrscheinlich in den nächsten Jahren keinen Fahrer des Kalibers von einem Valverde oder Konsorten bei der Rundfahrt sehen. Und ich denke, solche Fahrer wollen sie eigentlich haben.
Mhm. Ja, also wen hatten wir jetzt hier? Quintana, Contador, Nibali, Nibali, Evans, Garcelli, Scarponi, Cancellara, Klöden. Also du sagst schon, also klar, Cancellara war jetzt mal so in der Reihe ein anderer, Thomas Dekker, Jörg Jaksche war 2006 Zweiter. Klingt wie aus einer anderen Welt. Aber auch ein Pozzato hat mal Tirreno Adriatico gewonnen. Davide Lebrelin. Ja, aber ich finde, ich sehe das immer so. Klar, alles, was du sagst, stimmt. Aber dafür ist es halt Outdoor-Sport. Ne? Da kann das passieren. Und da kann bei einem mehr Etappenrennen eine Etappe ausfallen. Und wenn mir das als Fahrer nicht passt, klar, dann ich finde das Argument von Nibali auch gut. Dass er sagt, was weiß ich denn, wie es beim Giro sein wird. Ne? Das ist, er spielt den Ball ja sozusagen den Veranstaltern zu.
Wir hatten es in Italien jetzt auch schon, wir hatten es in Italien mehrfach. Also wenn du dich an die Stelvio-Etappe damals erinnerst, als es da diesen Eklat gab, wer hat da jetzt eine rote Fahne da überholt? Ich glaube, es war damals eine rote Fahne, hatten wir es. Letztes Jahr Tirreno Adriatico, Quintana gewinnt die Bergankunft im Schneetreiben. Klar, es ist sicherlich immer ein schmaler Grat. Was geht jetzt? Wann hört man auf? Wie zieht man es oder wie macht man weiter? Aber in diesem Jahr Tirreno Adriatico für mich einfach nicht ausgeglichen. 7 Etappen, 2-mal ein Zeitfahren, 2 Zeitfahren im Endeffekt, 4 maximal hügelige Etappen vielleicht, eher Flachetappen. Ja, die Siegerliste sagt eigentlich alles. Liest sich also.
Aber sonst hätten wir nichts zu reden.
Ja, es liest sich auch, wenn du es dir mal anguckst, liest sich auch dementsprechend. Also lässt da doch einiges zu wünschen übrig. Also wenn man sich da mal die Fahrer anguckt, Sebastian Reichenbach, sicherlich kein Fahrer, den man da jetzt auf Platz 4 erwarten würde.
Ach, der freut sich.
Ansonsten, gut, muss ich mich ein bisschen revidieren, sind schon recht große Namen, aber keine Fahrer, die man da mit einigen Ausnahmen da ganz vorne erwarten dürfte. Vor allem das Podium, wer das Podium getippt hätte, der hätte wahrscheinlich aus einem Euro einen 6- bis 7-stelligen Betrag machen können.
Ja, und da bist du nur sauer, dass du das nicht gemacht hast.
Nee, also du, ich freue mich für Greg van Avermaet, der dieses Jahr bis jetzt echt saustark fährt. War ein bisschen enttäuschend, muss man wirklich sagen, für Peter Sagan, der jetzt wirklich wieder die zweiten Plätze sammelt. Dem heute eigentlich nur noch eine Sekunde dann gefehlt hat, um auch die Rundfahrt zu gewinnen. Sicherlich eine Möglichkeit, die, wenn das Rennen nächstes Jahr wieder ein bisschen höher hinaus geht, sage ich mal, nicht mehr so schnell kommen wird. Aber ja im Endeffekt vielleicht, wenn man den Seitensprung da jetzt noch wagt oder den Nebenkriegsschauplatz eröffnen will. Blöd für Toni Martin, dass er einfach auf einer Etappe mal auch viel Zeit abgeschenkt hat. Ne? Er war beim Mannschaftszeitfahren noch mit vorne mit dabei. Jetzt auf der Schlussetappe war er Dritter, also im Gesamtklassement wäre schon auch einiges für Toni Martin gegangen. Das ist auch was, weißt du? Hätte er gewusst, dass diese Bergankunft da nicht stattfindet, bin ich mir auch sicher, dass er diese Etappe nicht abgeschenkt hätte. Bin ich mir absolut sicher. Auch ein Cancellara hätte das vielleicht nicht gemacht, weil sie alle wissen, wir sparen dann lieber die Kraft für das Zeitfahren bei der Bergetappe, wir gehen eh fliegen. Und ja.
Aber im Leben ist halt nicht alles berechenbar.
Natürlich ist nicht alles berechenbar, aber das Rennen wäre ein anderes gewesen, wenn davor schon festgestanden hätte, Etappe findet nicht statt.
Und wenn Cancellara wieder sein Motorrad dabei gehabt hätte, dann hätte das Rennen auch anders ausgesehen. Wer weiß es?
Sicherlich. Ist denkbar.
Ja, also ich finde schön, dass es solche Sachen gibt und dass man auch was zu reden hat und im Leben soll nicht immer alles ein. Man soll nicht vorher immer genau wissen, wie es ausgeht, sonst wird's öde. Und auch mit hohen Wahrscheinlichkeiten. So freut sich für einen Avamart. Sagan ärgert sich über sein. Aber er hat die Punktewertung. Hätte man Peter Sagan vor die Punktewertung zugetraut? Man weiß es nicht genau.
Ja, bestimmt. Also es in gewissen deutschen Foren werden so Punktewertungen von World Tour Events jetzt außerhalb von der Tour ja auch hoch angesehen. Unter anderem auch bei der Polen-Rundfahrt. Kleiner Seitenhieb, sorry. Aber ich glaube, darüber wird er sich kein bisschen freuen. Das ist so Punktewertung ist jetzt eher was dann auch mal so mit abfällt, aber jetzt nichts, was man jetzt zumindest bei Tirreno oder jetzt als Peter Sagan da mit anstrebt.
Ja. Wer weiß. Damit hätten wir jetzt zumindest rennmäßig, glaube ich, wären wir jetzt quasi in der Jetztzeit angekommen. Also jetzt, heute, nun. Also haben wir aufgeholt, das Frühjahr.
Richtig.
Ich habe noch einen Punkt in den Ablaufplan geschrieben, hier so unter Aufreger des Frühjahrs. Das Motordoping ist das erste Mal nachgewiesen, beziehungsweise wurde jemand überführt, hat sich ein Motor in den Hobel gebaut. Wie dumm kann man sein?
Ich denke mir auch, gerade in der letzten Zeit, oder was heißt in der letzten Zeit, das ist ja ein Thema, das gerade in den letzten Monaten oder im letzten Jahr so aufgekocht ist, so nach dem Motto, da wird jetzt vermehrt kontrolliert.
Wie viele Leute waren denn dann vorher unterwegs, habe ich mich gefragt. Weißt du, wenn sie jetzt einen erwischen, es gibt ja dieses berühmte Video, ich habe es jetzt auch nochmal verlinkt, von 2010 hat man das erste Mal Cancellara wirklich ist nachgewiesen. Ja, also ein italienischer Fernsehsender hat eindeutig die Bilder analysiert und hat gesagt, das kann nur Beschiss sein. Also seit 6 Jahren ungefähr ist dieses Thema, kommt es immer mal wieder mehr oder weniger hoch. Und ich meine, dass man jetzt mit irgendwelchen Medikamenten dopt, ja, finde ich schon schlimm genug. Auch weil diese mit hoher teilweise nicht nachgewiesen werden können, teilweise nachgewiesen werden können. Aber da kann ich vielleicht noch so den Ansatz verstehen, dass man damit durchkommt. Aber wo, also, oder dass man auf die Idee kommt, ich komme damit durch, weil ich nicht kontrolliert werde. Aber so ein Motor da drin.
Also da gibt es natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten. Du musst ja mit dem.
Aber da gibt es zumindest, ja, aber eins gibt es nicht. Also zumindest nicht glaubhaft, eine Ausrede.
Du kannst mit dem Fahrrad losfahren, hast dann deinen Vorsprung, dann hast du einen Platten, dann schmeißt du das Fahrrad an den Seitenrand und fährst mit einem anderen weiter, wirst mit dem anderen kontrolliert, da ist nichts dran und durch bist. Also es gibt nach wie vor da Möglichkeiten zu bescheißen. Räder werden sehr oft gewechselt, vielleicht teilweise auch im Hintergrund, weil man vielleicht manchmal auch mal was verschleiern will. Also es gibt da ja auch Möglichkeiten, einfach zu sagen, man wechselt wirklich das Rad. Dann das Rad wird irgendwie anders aufgesetzt. Am Ende ist es vielleicht gar nicht mehr nachvollziehbar, mit welchem Rad du wirklich gefahren bist. Je nachdem, wie
oft. Ja, aber das ist.
Also klar.
Aber das lässt sich ja auch regeln.
Also
es ist, jeder Fahrer gibt 3 Fahrräder vorher ab, die werden alle 3 kontrolliert. Zack, wenn ein anderes als diese 3 Räder fährt, hat er Pech gehabt.
Wobei du natürlich auch sagen musst, du hast nicht die Möglichkeit, jedes Fahrrad wirklich so durchzugucken, ob da jetzt wirklich was dran ist. Ne? Also das kostet ja auch viel Zeit und auch Personal, um da wirklich alles durchzugucken. Das heißt.
Nee, aber da gibt es auch eine Lösung für. Jeder, also wie viele Fahrer sind es bei der Tour?
196 sowas.
Das ist 196. Sowas. Genau. Alle 196 Fahrer.
198, glaube ich.
Sagen wir 200, um es einfach zu halten. 200, alle haben 2 Fahrräder, 400 Räder. Die 400 Räder sind am Abend vorher abzugeben. Dann kommen die alle in die Halle, ne? Das ist jetzt natürlich nicht von mir aus baldowert, aber kommen in die Halle und werden kontrolliert. Und zwar stichprobenartig. So. Und dann kommt eine Blombe dran und nur die Räder dürfen genommen werden. Ob jetzt dein Rad kontrolliert wurde oder das deines Teamkollegen, ne? Das ist ja wie bei einem Dopingtest. Ne? Es müssen ja nicht alle kontrolliert werden, aber die Möglichkeit, dass deins kontrolliert wird, reicht ja aus. Mhm. Und genauso ist es ja auch bei den, wie ein Dopingtest, ne? Du lost 10 Fahrer aus von den 200. Die Räder werden hinterher beide kontrolliert, die er gehabt hat.
Ja, gut, prinzipiell ist es wahrscheinlich leichter nachweisbar als jetzt, ob man jetzt ein Medikament beispielsweise nimmt, weil da gibt es ja dann noch andere Verschleierungen,
genau,
Medikamente
genau.
Und so weiter. Und ja, wobei ich sagen muss, mir ist es fast lieber, falsch gesagt. Aber mir ist es eigentlich
ganz schlecht,
wenn nicht unbedingt jeder dann so Epo oder was auch immer sich da injiziert und damit quasi seinen Tod billigend in Kauf nimmt. Das ist halt, Motordoping ist immerhin was jetzt den Fahrern selbst als Menschen jetzt, was die Gesundheit angeht, jetzt nicht direkt schadet. Das ist vielleicht noch ein positiver Aspekt.
Ja, da bin ich bei dir, ja. Also man hat ja, es ist ja nicht ein, es ist, gibt ja nicht nur einen Fahrer, der nach seiner aktiven Zeit und auch nach seiner aktiven Dopingzeit mit Depressionen oder solchen Löchern, ich meine, das gibt es in anderen Profisportarten auch, wo vielleicht weniger gedopt wird, aber ohne jetzt den Zusammenhang herstellen zu können, ich glaube nicht, dass ich glaube, das Motordoping ist weniger schädlich für den Körper des Fahrers als das wie auch immer geartete Medikamentendoping.
Und ich weiß auch immer noch nicht, ob jetzt wirklich jede Form des Motordopings oder wie groß das minimumsmäßig sein muss, um noch effizient zu sein. Also ich meine, manchmal reicht ja 1 km/h, das reicht in vielen, vielen Rennen, reicht das aus, wenn man das über einen längeren Zeitraum tritt, um sich vielleicht auch abzusetzen. Es ist ja ein Grenzbereich. Ich weiß nicht wirklich, ob auch aktuell alles wirklich nachweisbar wäre. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, wie man so Motordoping oder wo man so einen Mini-Motor wirklich versteckt. Ich weiß es nicht. Aber
erklär mir das nochmal.
Naja, diese Anlagen, mit denen man quasi dann diesen Motor betreibt oder generell, wie man die einsetzt, das sind ja Mini-Teile. Die müssen ja in den Rahmen irgendwie reinpassen oder die muss man ja irgendwo unterbringen, dass man sie zumindest von außen jetzt nicht einfach sieht. Also so plump agiert ja keiner. Ich weiß nicht, wo die Grenze liegt, wie klein man wirklich so einen Motor gestalten kann, dass man da noch zumindest, auch wenn es auch nur ein minimaler Effekt ist, was erreichen kann. Und ich denke gerade
so eine Kosten-Nutzen-Rechnung.
Und ich denke gerade im Grenzbereich, weiß ich nicht, wenn man das dann fest mit dem Rahmen verbindet, das muss jetzt nicht im Rahmen sein, kann auch am Rahmen sein, irgendwie verschweißt, oder ich weiß es jetzt nicht. Kann ich mir vorstellen, ganz ausschließen, ich weiß nicht, ob man es ganz ausschließen überhaupt kann. Es gibt vielleicht immer Möglichkeiten, dass man einen minimalen Effekt durch einen kleinen Trick irgendwie rausfindet. Ich meine, vor 50 Jahren wären die Motoren wahrscheinlich noch ein Kubikmeter groß gewesen. Mittlerweile kriegst du so ein Ding, das ist dann noch so groß wie vielleicht ein kleiner Finger. Wer weiß, wie weit die Technik da ist. Also der Fall Cancellara, wenn man es jetzt als bewiesen ansieht, ist jetzt 6 Jahre her. Damals hat man es am Rad von außen nicht gesehen. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn da die Technik mittlerweile einen Schritt weiter ist. Aber weiß ich nicht.
Die Frage ist ja immer, ab wann... Nee, also ich glaube, man muss dann von der Definitionsseite kommen. Was definiert? Du sprachst jetzt von Vorteil. Ne? Ab wo ist es erlaubt und was nicht?
Ich meine, erlaubt. Generell würde ich sagen, nein. Also jede Form von
Effizienzsteigerung. Warte, du, lass mich kurz ausreden. Ab wann ist es erlaubt und ab wann ist es verboten? Weißt du? Ich glaube, dass man, wenn man dem System Fahrrad und Fahrer von außen eine Energie zuführt, sei es durch eine Batterie oder wie auch immer geartete Energie. Ja, also meistens kann man wohl von einer Batterie ausgehen. Wenn eine batteriegetriebene Aktion, wie auch immer, dem System Fahrradfahrer Energie zuführt. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist dann Doping, Motordoping oder Doping.
Ja, aber schau dir beispielsweise mal die Batterien für Uhren an. Das sind Miniteile. Die kriege ich ins Fahrrad irgendwie schon rein. Klar, die haben dann einen sehr geringen Effekt, weil nur geringe, oh Gott, die Physiker oder Physikexperten mögen mich jetzt schlagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann wirklich die Leistung oder die Arbeit oder die Kraft oder wie man es auch nennt. Aber eine gewisse Art von Leistung kommt da ja dann auch aus diesen Mini-Dingern raus.
Mhm. Und die könnte. Und jetzt gehe ich weiter. Von diesen Batterien sitzen teilweise am Rad mindestens, also je nachdem, was für ein System der Fahrer fährt, 1, 2, 3, 4, 5 Batterien sitzen da schon dran. Am Umwerfer hinten, Schaltwerk hinten, am Umwerfer, an den Schalter oben, weil hier alles auch schon elektrisch ist. Ne? Man könnte jetzt Advocatus Diaboli sagen, wer weiß denn, ob das Schaltwerk hinten, was die Batterie hat, um nur das Schaltrolle von links nach rechts zu setzen, ob die nicht auch dem ganzen System irgendwie Energie zuführt. Klar, aber da muss man halt technische Lösungen für geben. Also wie A, definiert man das und B, macht man es unmöglich.
Ja. Ich meine, die endgültige Lösung wäre jetzt wahrscheinlich ähnlich, wie es viele auch bei der Formel 1 fordern. Einheitsräder, du bekommst einfach am Start dein Fahrrad sozusagen zugewiesen, mit dem musst du fahren, und aber dann ja, geht auch einiges verloren. Ich denke gerade auch, der Markus ist dann auch beispielsweise auch einer, der sehr viel Wert auf Marke legt, oder viele Rennställe, viele Fahrer setzen ja auch oder legen großen Wert auf die Marke. Es ist ja auch schön für die Fans, die dann wissen, oh, ich fahre mit dem gleichen Fahrrad wie Team XYZ.
Aber ich würde dich gerne auf dem Rad von Quintana sehen.
Ja, auf dem Rad ist eigentlich ganz gut, weil das wird irgendwo unter mir liegen. Irgendwo mit dem kleinen Fußzeh werde ich vielleicht die Schaltung bedienen können.
Oder man macht das wie beim, wie heißt das? Der Fünfkampf. Ist das Fünfkampf?
Moderner Fünfkampf.
Gibt's. Moderner Fünfkampf, wo das Pferd ausgelost wird.
Ja. Gut, wird jetzt dadurch, dass es ja wirklich sich da bei den Radherstellern da wirklich auch um Sponsoren handelt, ne? Mit denen die Rennstelle teilweise eng zusammenarbeiten, auch was Produkttests und so weiter angeht, schwierig umsetzbar sein. Aber ja, ich glaube, eine Lösung finden wir, glaube ich, nicht, aber wir sind uns beide einig, Motordoping ist bäh.
Ja, die sollen einfach genauso wie beim normalen Doping 10 Fahrer auslosen, die Top 3 und dann alle Fahrräder, die sie gefahren sind während des Rennens, und das ist die einzige Möglichkeit, meiner Meinung nach. Aber es wird mit Sicherheit eine Lösung geben.
Vielleicht kann auch die Lösung sein, aber eigentlich, ja, nee, eigentlich nicht, nee. Ich hatte jetzt überlegt, vielleicht auch mehr Kameras, um da mehr aufzeichnen zu können, aber das führt dann nur zu Unfällen, nee, das bringt nichts.
Ja, und wie will man das auf dem Bild dann so...
Ja gut, bei Cancellara ist es darüber ja sozusagen nachgewiesen worden, dass man gemerkt hat, okay, der betätigt da jetzt einen Hebel und kurz danach, mit kurzer Verzögerung, beginnt da so ein nicht erklärbarer Geschwindigkeits...
Es wurde nicht nachgewiesen, es wurde ihm unterstellt immer noch.
Ja, das, ja, also ja, ich sag auch nicht, dass es ihm nachgewiesen wurde, aber...
Du hast gerade gedacht, doch, ja, ich spule gleich zurück.
Ja, ja, okay, nee. aus meiner Sicht sind die Bilder ja auch suspekt und ein Stück weit lassen sie nicht viel Spielraum, sag ich mal, was da wirklich passiert. Also er beschleunigt da wirklich im Sitzen plötzlich von jetzt auf gleich wirklich um...
Wir verlinken das Video auch mal.
...km/h sein. Also müsst ihr euch mal anschauen, wirklich. Ist spannend.
Beim letzten Snack haben wir noch das Video von... Also wir werden jetzt zum Videocast. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, welches Video wir im letzten Snack verlinkt hatten.
Das mit dem Strauß?
Also, nee.
Aber das mit dem Strauß hattet ihr das nicht auch
noch? Auch, ja, aber es kam noch ein besseres. Oder war es im vorletzten? Erinnerst du dich noch an Verstehen Sie Spaß mit
Cipollini?
Ja, Cipollini, genau.
Das habe ich auch schon mal gesehen, ja.
Ja, sehr schön. Erzähl mal, wie es weitergeht mit den Profis.
Ja, gut, nächstes ganz großes Ding sind ja jetzt die Frühjahrsklassiker. Fängt jetzt an mit Mailand Sanremo, geht dann weiter über die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix. Das sind die nächsten drei ganz großen Dinger. Wobei jetzt auch noch kleinere Rundfahrten oder kleinere Eintagesrennen, wobei da möchte ich jetzt auch niemandem zu nahe treten, so Twardos von Flandern, E3-Preis, Harel Beke, auch die Baskenland-Rundfahrt, sehr schönes Rennen, steht dann doch ein Stück weit eher im Schatten von den drei Monumenten, Mailand, Sanremo, Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix. Und da, ja, wird man wieder die gleichen Fahrer vorne sehen, nehme ich mal an, wie jetzt bei Tirreno Adriatico, zumindest viele Mitfavoriten für die nächsten Rennen, waren da jetzt auch in diesen Rennen am Start, und da bin ich wirklich gespannt, was da jetzt so passiert. Marcel Kittel hat ja abgesagt für Mailand Sanremo, André Greipel leider auch, Vorjahressieger Degenkolb nicht dabei, Ziolek mit seinem Team nicht eingeladen. Also ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, dass man aus deutscher Sicht da wahrscheinlich keine vordere Platzierung erwarten kann.
Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich hätte jetzt auch keinen auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Aber vor allem, man hat ja damals Ciolek auch nicht auf dem Schirm gehabt, um ehrlich zu sein.
Absolute Überraschung, aber auch irgendwie, ja, Tag seines...
Ein komisches Rennen an
dem... Tag seines Radsportlerlebens. Ich glaube, anders kann man es nicht bezeichnen. Also da kann man...
Naja, also der Sieg damals bei Rund um Köln ist noch höher anzusiedeln, finde ich.
Sagen wir mal so, ich würde ihm nochmal einen Sieg bei Rund um Köln zutrauen. Aber ich glaube, nochmal in die Verfassung Mailand-Sanremo zu gewinnen, das wird schwer.
Nee, an dem Tag, also, es gibt Tage, da stimmt alles. Und es gibt Tage, da stimmt noch ein kleines bisschen mehr. Und das war wohl 2013 der Fall bei ihm. Also das muss man wohl eindeutig so sagen.
Und damit hat er aus meiner Sicht auch grundlegenden Anteil, dass aus dem heutigen Team Dimension Data das Team werden konnte, das es heute ist. Also das war damals mit eines der ersten großen Rennen von MTN Kubeka. Und mit diesem Sieg haben sie sich sehr, sehr viele Türen geöffnet. Also von daher großen Anteil daran hat sicherlich Gerald Tiolev.
Ja, und ich hoffe, dass man das ihm auch irgendwie wieder, ne, dass er davon auch profitiert. Weißt du, dass er nie rund um Köln gewonnen hat? Wir erzählen gerade so einen Stuss.
Ja, du hast das gesagt, also.
Ja, du hast es aber auch nicht bestritten. Du hast gesagt, dass er nochmal rund um Köln. Du hast mir geglaubt.
Naja, gut, also das sind so Rennen, die laufen die unter dem Radar durch.
Was? Der Empfang war gerade furchtbar schlecht. Ich habe dich nicht gehört. Ja, wer macht das denn dann in Mailand?
Ja, also ich würde mal sagen, da sind wieder die Fahrer vorne mit dabei, die man jetzt auch in den letzten Tagen öfter mal vorne miterlebt hat. Mein Peter Sagan, muss man immer nennen. Greg van Avermaet. Auch immer zu nennen. Cancellara würde ich auch gar nicht ganz ausschließen. Dazu dann noch Fahrer vielleicht, na, Michael Matthews, sicherlich ein Fahrer, der, wenn da die Attacken gehen am Pocho, vielleicht nicht ganz aufgeschmissen ist, also dem ich auch zutrauen würde, da dann mal mitzuhalten. Wenn man an Sprinter denkt, gut, wenn jetzt Degenkolb nicht dabei ist, Cavendish, habe ich ein bisschen so meine Zweifel. Alexander Kristoff sicherlich zu nennen. Vielleicht auch ein Edvald Boasson-Hagen, dieses Jahr sehr, sehr gut. Haben wir noch gar nicht erwähnt, in die Saison auch reingestartet. Auch im Oman sehr, sehr stark. Vielleicht auch ein Mann. Also gibt wirklich einige große Fahrer, die da starten. Absoluten Siegfavoriten gibt es für mich jetzt in der Form nicht. Also.
Wen hast du? Sag nochmal bitte. Also, weil ich habe mir gerade die Wetten aufgerufen. Ist ja meistens auch. Es ist kein hundertprozentiger Indikator.
Also, es ist zumindest Fahrer, die ich jetzt vorne mit erwarten würde. Also Sagan von Avermaet, Cancellara.
Oh, nicht so schnell. Also, wenn du 1 Euro auf von Avermaet setzt und der gewinnt, kriegst du 25.
Ja.
Genauso André Greipel und Marcel Kittel.
Die werden verloren, natürlich.
Ja.
Also Sagan von Avermaet, Cancellara. Natürlich drei.
Cancellara, also der Top-Favorit von den, also was immer ein eindeutiges Zeichen finde ich bei Wetten ist, wenn ein nicht angeführter Fahrer kriegst du 2 Euro für einen. Das heißt für mich so.
Kein Favorit.
Kein Favorit. Und das ist ja meistens ein Garant, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit für ein spannendes Rennen ist dadurch nicht kleiner.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr offen. Ja.
Christoph. Wird als erster genannt. Alexander Kristoff, Sagan, Matthews, Cancellara, dann Buhani, Cavendish noch weit vorne.
Also das ist ein Fahrer, den ich dann wirklich nicht ganz so weit jetzt vorne erwarten würde. Muss ich
sagen. Aber vor Boasson-Hagen noch bei den Buchmachern.
Ja, sie fahren im gleichen Team, Cavendish wahrscheinlich nominell der Kapitän, aber ich denke, dass die sich diese Doppelspitze so gestalten, dass man guckt, okay, wer es war noch dabei, sollte Cavendish mit über Cipressa und Pocho kommen, dass man dann auch wirklich mit Boasson-Hagen für Cavendish anfährt. Ansonsten, dass Boasson-Hagen gucken kann, wie es jetzt läuft. Und ich würde jetzt nicht mal ausschließen, dass vielleicht, wenn Cavendish jetzt nicht ganz vorne mit dabei ist, dass vielleicht ein Boasson-Hagen auch mal schaut, ob er vielleicht dann am Pocho mal so eine Attacke, einen Angriff mitgeht.
Ja. Warten wir mal ab, aber wirst du dir das Rennen angucken?
Ja, klar. Also ist ja jetzt schon mittlerweile auf verschiedenen Kanälen so ein bisschen angekündigt. Für mich geht es am Donnerstag jetzt nach Mailand, beziehungsweise ich weiß noch nicht, ob es wirklich am Donnerstag hingeht. Auf jeden Fall begebe ich mich jetzt am Donnerstag auf den Weg nach Italien. Werde dann wahrscheinlich Donnerstag irgendwo im weiten Umland von Mailand nächtigen. Weiß ich noch nicht genau wo. Und Freitag geht es dann wirklich nach Mailand direkt rein. Ich mache da so ein verlängertes Wochenende, Freitag dann noch bis Sonntag in Mailand. Werde mir dann zumindest mal den Start am Samstag angucken. Mal gucken, ob ich da so ein bisschen Stimmenfang gehen kann. Hab da so ein bisschen Zweifel. Wir haben ja einen Antrag auf Akkreditierung gestellt. Der ist auch gemäß Website angenommen. Aber seitdem ja nicht mehr wirklich was davon gehört. muss man immer mal gucken. Mailand Sanremo, großes Rennen, Samstag, also jeder hat frei oder fast
jeder. Hast du noch die Akkreditierung von der Bayern-Rundfahrt? Hängen die doch einfach um.
Ja, wird schwierig. Aber auf jeden Fall, manchmal kriegt man ja doch irgendwie vielleicht ein paar Stimmen aufgefangen. Auf jeden Fall, ich gucke mir dann Samstag den Start an, werde mal dem einen oder anderen deutschen Fahrer dann auch mal viel Glück wünschen. Vielleicht ein Simon Geschke, vielleicht kann er da auch mal mit viel, viel Glück vielleicht auch in die Top 10 fahren. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und werde mir dann Samstagabend, sofern sich meine Begleitung darauf einlässt, so eine schöne italienische Radsportkneipe, wenn ich die in Mailand finde, und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, suchen, wo ich dann vielleicht bei einem Glas Wein mir das Etappenfinale angucken kann. Also da freue ich mich schon sehr drauf.
An dieser Stelle also den Aufruf, wenn ihr Freunde der italienischen Modemetropole Mailand seid und eine Kneipe mit Radsportcharakter kennt, ne, also unsere Hörer kennen ja alles, denen ist ja nichts fremd, dann meldet euch bitte, dann braucht der Chris nicht suchen, weil so Suchen und Internet, das ist nicht seins. Dann lassen wir den, würde der mit seiner netten Begleitung, der er dann hoffentlich noch schöne italienische Schuhe kauft, die muss ja einlaufen, und das wäre blöd, wenn der er sie jetzt durch die ganze Stadt tragen muss. Ja, der Chris ist zwar groß und stark, aber er muss mit seinen Kräften auch aushalten. Ja, also, wenn jemand eine italienische Radsportkneipe in Mailand kennt, vielleicht sogar eine Adresse hat oder ähnliches, dann lasst es uns oder ihn besser noch wissen. Dann kann er mit seinen Kräften besser haushalten. Die kann er dann anders verpulvern.
Genau, also auf was ich da natürlich noch ganz besonders gespannt bin, ja, wie sich das deutsche Team Bora da wirklich da schlägt. In den letzten Jahren ja nie wirklich ganz vorne mit dabei, mit Sam Bennett, einem ganz schnellen Mann dabei. Ich bin aktuell noch so ein bisschen am Zweifeln, ob er da wirklich so die letzten Anstiege da wirklich mit rüberkommt. Aber es sind ja einige Fahrer wirklich, die da wirklich interessant sind, also auch in Jan Bartha. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, Jan Bartha greift bei Kilometer Null an und hält sich dann die ersten 200, ja, vielleicht 50, 60 Kilometer da an der Spitze. Also ich denke, Team Bora wird mal vorne miterleben können, oder wie ist deine Einschätzung?
Ich glaube, warte kurz, ich muss noch nachgucken. Ich glaube, Alexander Christoph wird vor Peter Sagan und Michael Matthews das Rennen gewinnen, wenn nicht ein anderer hier angeführter Fahrer. Nee, das Problem ist einfach, dass ich dieses Jahr, muss ich offen und ehrlich gestehen, bisher im Profizirkus so wenig mitbekommen habe, dass das wäre echt sehr vermessen, dass ich mir jetzt. Ich wünsche mir ein schönes Rennen, was nicht vom Wetter irgendwie negativ beeinflusst wird. Ich wünsche mir einen verdienten Sieger. Paul Voss wird hier noch erwähnt sein in einer guten Form. Ich würde mir einfach ein schönes Rennen wünschen, was bis zum letzten Moment spannend wird. Und wenn ich mir die Favoriten zumindest laut Wett hier angucke, ist, glaube ich, so ein Boston Hagen jemand, für den es mich sehr freuen würde, den wir ja beide mögen. Norweger, also dann wird der Markus auch im Dreieck hüpfen vor Freude. Grüße an dieser Stelle. Cancellara wird mich auch freuen in seiner letzten Saison. Da gönne ich ihm jeden Sieg. Das wären so die Namen, die mir spontan einfallen würden, die ich da gerne vorne hätte. Wenn schon ein Degenkolb nicht dabei ist. Wenn schon ein Kittel. Also Kittel hat ja bei mir letzte Saison so verkackt. Also dem traue ich ja jetzt nichts mehr zu.
Ja, fährt ja nicht. Aber.
Ach so.
Ja, ist auch wirklich so. Nach den Leistungen bei Paris-Nizza dürfte man auch nicht wirklich realistisch davon ausgehen, dass er da wirklich die Kapi, also diese Hügel, überhaupt überstehen würde. Also ich denke, da wäre es schon spätestens beim Capo Berta, wäre es da vorbei. Mhm. Und das sind dann vielleicht 70 Höhenmeter und danach wird es noch ein bisschen heftiger. Also ich glaube, den wird man da vorne.
Ich weiß halt auch gar nicht, um ehrlich zu sein, genau. Ich habe mir Streckenprofil nicht genau angeguckt. Das ändert sich ja auch jedes Jahr insofern.
Also die Tendenz ging wirklich in. Vor, sagen wir mal, vor grob 10 Jahren wurde ja mal dieser Anstieg Le Mani mit reingenommen. Ich meine, etwa 100 Kilometer vom Ziel, das war wirklich ein hartes Ding, so 5 Kilometer, 8% im Schnitt. Das war oftmals auch so der Scharfrichter. Also da hat es einen Tom Boonen schon erwischt, da hat es einen Cavendish schon erwischt. Oder wo man zumindest diese Sprinter schon anlocken konnte. Ne? Der ist jetzt wieder raus, also man ist jetzt wieder bei einer Route, die jetzt wieder eher der
mehr traditionellen.
in die dann quasi in Erik Zabel jetzt auch schon ein paar Mal gewonnen hat. Also da ging man jetzt wieder einen Schritt zurück. Nachdem es ja schon vor 2 Jahren mal diese Überlegung gab, das Finale eher so Ardennenmäßig zu gestalten, also nochmal einen zusätzlichen Hügel mit rein. Ehrlich gesagt, ich bin ein Stück weit auch froh drum, dass man sich jetzt wieder darauf besonnen hat, dass Mailand San Remo auch wirklich ein Sprinterrennen ist und es auch bleiben sollte aus meiner Sicht.
Ja, ich finde es aber nicht, dass es ein Sprinterrennen ist. Klingt blöd, aber so ein Kittel, ich sehe einen Kittel niemals irgendwie da weit vorne. Also ein Kittel ist für mich kein Sprint, kein Fahrer. Da eher ein Christoph, ein Greipel mit Abstrichen, eher diese bergfesten Sprinter. Und deswegen ist für mich Mailand San Remo kein so klassisches Sprinterrennen. Wo ich jetzt die üblichen Verdächtigen vorne sehen würde. Und Cavendish würde ich das nicht zutrauen, obwohl ich ihm ja viele Sympathien
habe. Ja, wobei er hat es schon gewonnen.
Echt?
Ja.
Was war denn da los?
2-9 oder so, glaube ich.
Ich ziehe alles zurück, was ich gesagt habe und behaupte, das ist sofort das Gegenteil. Cavendish ist ein großer Favorit für mich.
Ja, nee, damals aber auch noch in einer anderen Form, muss man schon sagen. Also ein Stück weit.
Hatte er noch kein Kind? Kinder rauben Kraft.
Ein Stück weit war er damals ja dann auch. Ich fast meinen, so 2.8, 2.9, das war auch dann schon fast so sein Zenit, muss man schon fast sagen. Also er hat das ein paar Jahre halten können, aber mittlerweile, ja, Cavendish ist ein sehr schneller Mann, aber er hat nicht mehr so diese, er nimmt nicht mehr diese Ausnahmerolle in den Sprints ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er ist jetzt sehr ein Weltklasse-Sprinter, aber er ist einer der Weltklasse-Sprinter.
Seit er ein Kind hat.
Ja, vielleicht liegt es auch daran.
Ja, da bin ich, das klingt blöd, aber
siehst du mal, was bei Valverde möglich gewesen wäre, ne? Wie der seine
Kinder. Wenn Karriere der nicht 20 einfach, Kinder gezeugt
wenn
hätte.
Wenn der keine 20 Kinder hätte, ja. dann hätte der Tirreno Adriatico ohne Bergankunft trotzdem gewonnen, weil er Mannschaftszeitfahren alleine gewonnen hätte.
Rückwärts eisschleckend auf einem Rad.
Richtig.
Schön, dass wir wieder im Tritt sind. Genau. Schön, dass es weitergeht mit dem Race. Und schön, dass wir die Zeit heute gefunden haben.
Naja, gut, ein Punkt. Ja, wir haben jetzt bis zum Ende haben wir jetzt gewartet. Jetzt gibt es natürlich doch noch ein kleines Bonbon.
Ach so.
Ja, also ich denke mal, der Höhepunkt der Sendung, jetzt ist langsam so das Ende gekommen. Es wurde im Chat schon gesagt, ja, so eine Mailand San Remo Sondersendung mit Interviews wäre klasse. Also ich kann nicht wirklich versprechen, ob es mehrere Interviews werden, das weiß ich.
Und du kannst auch nicht versprechen, dass es überhaupt eins gibt.
Das kann ich auch noch nicht. Aber ich habe große Hoffnung, dass ich im Rahmen meiner Reise nach Mailand zumindest ein Interview...
Deine Mitreisende interviewen kann.
Jetzt mal wieder zurück hier zur Ernsthaftigkeit. Nee. Wir haben, nachdem wir festgestellt haben, dass die Akkreditierung... beim Veranstalter direkt, dass das wahrscheinlich auf eher taube Ohren stoßen wird, haben wir uns direkt ans Team Bora gewandt, wie es denn ausschaut, weil Team Bora, deutscher Rennstall, ein Team, das letztes Jahr auch bei der Bayernrundfahrt dabei war, wo ich schon einige Interviews geführt habe, ob es da möglich wäre, denn im Vorfeld von Mailand San Remo da mal kurz Zeit zu finden,
über ein paar Dinge. Das war ein sehr taktisch, sehr, sehr, sehr cleverer Schachzug
für über ein paar Dinge einfach zu sprechen. Und muss sagen, der Pressesprecher von Team Bora war sehr, sehr nett. Hat es dann auch eingefädelt und jetzt ist auf jeden Fall aktuell der Plan, dass ich am Freitagabend, also am Tag vor Mailand San Remo, eingeladen bin ins Teamhotel vom Team Bora in Mailand. Mein erster Ansprechpartner ist da jetzt erstmal der Teamchef, der Ralf Denk. Ich weiß nicht, wie es jetzt geplant ist, ob ich dann den Teamchef interviewen werde, ob ich auch die Möglichkeit habe, vielleicht den einen oder anderen Fahrer zu sprechen. Auf jeden Fall stehen die Chancen groß, dass ich da, ich sage jetzt mal so ein bisschen längeres Interview, auch mit einem Verantwortlichen oder mit einem Teammitglied vom Team Bora führen kann. Wir werden auch, sofern es die Technik zulässt, versuchen, das dann auch möglichst zeitnah dann gleich zu veröffentlichen. Einfach weil, ja, zwangsläufig wird es dann ein Stück weit auch um das dann morgige Rennen Mailand San Remo gehen und da ist es natürlich für uns auch wichtig, dass wir das dann schnell aufbereitet haben und dann im Idealfall noch vorm Rennen, aber ja, wir wissen nicht, wie die technische Situation vor Ort ist, von daher können wir da nichts versprechen, aber ich denke,
wir werden da einige... Einfach, wir wissen einfach nicht, ob du ein stabiles Internet hast, um die Datei uns hier rüber zu schicken und dass wir es dann hier quasi in Deutschland aufbereitet, hochladen und so weiter und so fort. Das ist so, wie sagt man so schön, das ist das Nadelöhr.
Richtig, das ist genau der Punkt. Das Hotel, in dem ich untergebracht bin, hat WLAN oder Wi-Fi, aber gut, das ist natürlich wie so oft kostenpflichtig. Jetzt weiß ich nicht, ob man da jetzt einfach mal sagt, man investiert da die paar Euro, um das vielleicht da mal für den Zeitraum, für den man es braucht, einfach zu haben.
Ja, klar,
versuchen
das bezahlen wir aus der Portokasse.
Wir versuchen alles, um das zu verwirklichen und ja, wir sind gespannt, wer es wird. Wie gesagt, es kann Ralf Denk sein. Vielleicht kommt auch der eine oder andere Fahrer. Ich hatte sehr, sehr nette Worte letztes Jahr mit sowohl Jan Bartha als auch mit Sam Bennett schon gewechselt. Paul Voss, auch ein Fahrer, der mich auch interessiert, den ich jetzt noch nicht interviewt hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie es abläuft. Bin da ein Stück weit auch darauf angewiesen, wie es von Borras Seite aus passt. Aber
wenn jemand das Wort flexibel erfunden hätte, dann wärst du es ja.
Ja, ich werde versuchen, mich da auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Vielleicht im Vorfeld, wenn es aus eurer Sicht da ein paar Fragen gäbe, die interessant sind, dann gerne raus damit. Wie gesagt, Zeitkontingent habe ich aktuell noch keins. Kann auch sein, dass es heißt, wir haben jetzt 5 Minuten Zeit. Dann ist vielleicht nicht wirklich viel Zeit dafür, aber wenn ich da dann doch 20, 30 Minuten zugestanden bekomme, gibt es vielleicht die Möglichkeit dazu.
Wir gehen jetzt einfach mal vom Besten aus, was anderes nicht. Und ich würde sagen, die Fragen, die ihr stellen möchtet, oder die Anregungen, oder es kam jetzt hier auch gerade schon aus dem Chat so die erste Anmerkung, wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, damit das einigermaßen übersichtlich ist, würde ich sagen, dass ihr es unter diese Folge auf unserer Homepage dann velohome.de bestellt, unter dieser Folge kommentieren und dort die Fragen, weil Twitter mache ich, aber Chris nicht. Das kriegt der Chris nicht mit. Da müsste ich alles weiterleiten. Wenn er dann vielleicht schon in Italien unterwegs ist oder, wird das kompliziert. Facebook ist er vielleicht auch schon unterwegs. Kriegt man auch nicht immer mit. Ist für manche Sachen gut, für manche weniger gut. Deswegen, wenn ihr euch und uns einen Gefallen tut, stellt Fragen unter der Folge. Zum einen weiß der Chris, wenn er in Italien ist und nochmal reingucken möchte, wo er einfach nur gucken muss. Und sollte er dann sagen, ey, kannst du mir nochmal sagen, welche Fragen gestellt wurden? Dann kann ich ihm einfach diese Fragen dann so einfach weiterleiten. Genau. Also bitte unter der Folge kommentieren, das ist der für alle einfachste Weg. Und nicht jetzt bei Mixler hier reinschreiben oder so, das geht dann irgendwann verloren und das wäre ja nicht in eurem und auch nicht in unserem Sinne.
Richtig, genau. Das war einfach so einen zentralen Punkt haben, wo wir die ganzen Fragen sammeln können. Und dann tue ich da mein Bestes, die eine oder andere Frage da unterzubringen, wenn es zu viele werden. Ich denke, hat jeder Verständnis, dass da vielleicht nicht jede Frage klappt, aber muss ja vielleicht nicht das letzte Rennen dieses Jahr gewesen sein, wo ich die Möglichkeit habe, jemanden von Bora da an die Strippe zu
bringen. Und jeder Input ist ja immer gut.
Richtig.
Input ist gut. Und ich möchte dann nochmal an dieser Stelle, wenn wir hier schon darauf hinweisen, während du am Samstag in der Modestadt dich rumtreibst, werden der Markus und ich uns dann ja in Berlin rumtummeln. Ich werde nochmal die Veranstaltung auch bei Facebook als Facebook-Veranstaltung anlegen. Ich bin zwar kein Freund von Facebook, aber dann da kriegst viele mit und ansonsten auch nochmal von hier aus die Meldung, dass wir am Samstagabend ab 20 Uhr Bier trinken werden. Also ich, dem Markus, wie es dem Markus geht, das werdet ihr vor Ort erfahren, wenn ihr hinkommt, um so ein klein bisschen Anreiz zu schaffen. Aber er hat das Hotel gebucht und das heißt ja zumindest, dass er kommen kann und das ist ja schon mal das Allerwichtigste.
Genau. Richtig, da wünsche ich auf jeden Fall, auch wenn ich leider dieses Jahr nicht dabei sein kann, aus gegebenem Anlass, wünsche ich allen, die da teilnehmen werden, sehr, sehr viel Spaß. Auch alle, die vielleicht gerade noch überlegen, ja Mensch, soll ich da wirklich hin? Ich traue mich vielleicht nicht oder ich weiß nicht, auf wen ich da treffe. Ich denke, wenn ich da mal für alle Teilnehmer letztes Jahr sprechen darf, war es eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Also ich glaube, da ist jetzt niemand raus und war jetzt enttäuscht oder mit schlechtem Gewissen oder irgendwas raus. Also ich kann da wirklich nur für Werbung machen. Geht dahin, kommt mit Markus und Christian ins Gespräch oder kommt auch mit den anderen Hörern ins Gespräch. Also es war letztes Jahr wirklich eine sehr, sehr nette Atmosphäre. Also ich kann da absolut nur Werbung machen. Geht da zur Fahrradschau und viel wichtiger zum Treffen.
Oder fahrt nach Mailand und unterstützt den Christa vor Ort.
Und ein Punkt jetzt noch, weil nochmal aus dem Chat die Frage kam, einfach auf Verdacht Fragen stellen oder warten, ob das mit dem Internet klappt. Es sieht so aus, dass ich auf jeden Fall einen festen Termin da am Freitagabend habe. Ich werde mich da auch am Freitagabend einfinden. Von daher...
Ich sehe alles, schon, dass du um 17.30 Uhr mich hektisch anrufst und sagst, wo ist die Via Colombia? Ja.
Nee, also was ich bis dahin nicht habe, kann ich natürlich nicht stellen. Also aktuell bin ich ziemlich sicher, dass ich mit den Leuten dort ins Gespräch kommen kann. Einzig allein, wo es dran scheitert, ist jetzt aktuell, ob es dann technisch klappt. Aber vor Ort werde ich auf jeden Fall sein.
Alles klar. Ja, dann machen wir den Sack zu, die Sache dicht und wünsche euch allen einen schönes, was haben wir heute, alles Dienstag, noch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende, viel Spaß bei Mailand San Remo gucken. Hast du noch eine Stream-Empfehlung oder so? Weißt du, ob das bei YouTube gezeigt wird wieder?
Also da kann ich eigentlich nur an, ich nenne es jetzt mal an die Kollegen von liveradsport.ch verweisen. Die haben unter dem Reiter Streams eine schöne Übersicht von 5 oder 6 Anbietern, wo es eine gute Übersicht gibt, welche Streams denn laufen. Also ist das sehr, sehr schön zusammengestellt bei liveradsport.ch. Da einfach gucken. Ist für mich auch immer so der erste Anlaufpunkt.
Dann verlinkt das am besten auch noch und dann machen wir das so. Alles klar, dann eine schöne Restwoche und ein wunderschönes erstes Monument dieses Jahr wünschen
wir uns alle.
Der Markus, nicht, der Chris und ich und der Rest vom Fest. Schönen Tag noch. Tschüss.
Ciao, ciao.